Guten Abend. Heute ist der 28. Juli 2024. Wir haben die Episode Nummer 276 vom Donautech Radio. An den Mikrofonen wie gewohnt der André.
Ja, hallo.
Und der Tom. Grüß euch. Ja, wir machen heute mal eine ganz lockere Sommer-Episode, haben wir gesagt. Wir haben nicht so die vollgepackte Themenliste, wir werden ein bisschen was vielleicht aus dem Archiv oder aus den Listen auskramen, was wir so länger schon für so was wir gedacht haben, was wir mal machen könnten. Eigentlich hätten wir gemacht, wir laden einmal wieder ein, weil das ist irgendwie ein bisschen untergegangen, gell?
Ja, genau, ja. Und jetzt auch in der Urlaubszeit
ist etc. Schwieriger,
gell? Genau, wir haben ja gesagt, wir machen ja quasi jetzt dann nach dieser Episode einmal, also fängt dann bei uns die Urlaubszeit ein bisschen an. Ich meine, ja. Ich war zwar schon mal eine Woche schon mal in Urlaub, aber bin halt jetzt dann im August wieder 2 Wochen nochmal in Urlaub, genau. Mhm. Und werden wir dann vermutlich, haben wir jetzt glaube ich noch nicht geredet, genau, gell, aber so Schulbeginn herum.
Genau.
Dann wieder, okay.
Ja, ich kann vielleicht trotzdem ein bisschen mal starten mit so einem Follow-up zum letzten Mal noch.
Ja.
Weil wir ja da, oder eigentlich die letzten beiden Male schon ein bisschen über das geredet haben, das Thema mit Monitoring und so. Ja.
Ah ja.
Und ich habe jetzt halt, das ist jetzt so ein Thema, was wir jetzt immer wieder, wir haben ja geredet, da schon mal ein bisschen beschäftigt sozusagen, nämlich eben das Thema. Wir haben ja schon oft, also über die 10 Jahre, wo wir jetzt den Podcast schon machen, immer wieder das Thema gehabt. Ich habe ja schon ganz früher angefangen mit New Relic und so zum Einsetzen auch. Und, ja. Und jetzt sind wir gerade ein bisschen dabei, auch zu schauen, auch wieder, was kann man halt dann auch wieder doch ein bisschen leichter selber machen, beziehungsweise hat ja New Relic da vor Jahren dann einmal umgestellt, dass seit halt früher hat man so quasi zahlt irgendwie pro Core von CPU, was man halt gehabt hat auf seine Server, und das haben sie dann irgendwann gemerkt, dass das ein bisschen sinnlos ist mit den ganzen Docker-Container und den Zeug und so, ja. Und irgendwie haben sie dann umgestellt auf das Konzept mit, du zahlst halt pro Gigabyte Daten, die du halt da monitorst und trackst sozusagen pro Monat, ja. Mhm. Und jetzt ist es natürlich so, je mehr Daten du da reinschiebst, halt umso mehr kostet das dann auch, und da stellt sich dann halt irgendwann die Frage, ja, rentiert sich das quasi überhaupt, weil so wenn man es jetzt da in großen Dingen verwenden, ist es halt einfach dann auch so ein schlechtes Grafana-Dashboard eigentlich. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich das immer noch, finde ich, ganz cool, das ganze Application Monitoring, das Tracing und so von der Anwendung selber. Aber wenn man halt hergeht, so wie man es jetzt seit ein paar Jahren schon tarnt, und quasi mit einem Prometheus Agent die Daten alle im Cluster von einem Kubernetes-Cluster einfach sammeln und die alle nach New Relic schieben, ja, dann kommt halt da sehr viel Daten zusammen. Mhm. Und da musst du dann auch erst wieder in New Relic dann entsprechend irgendwie auch teilweise Dashboards und Sachen bauen, damit du halt auch mit den Daten wirklich auch was davon hast sozusagen. Ja. Natürlich kann New Relic schon fertig ein bisschen den Cluster darstellen und die Ports und so weiter, aber ja, ich stelle jetzt echt die Frage, brauche ich halt das alles auch in New Relic?
Ja. Ja, für mich war das auch so, was der New Relic, das kommt halt auch eigentlich, und so verwende es auch ich in Projekte halt, kommt halt aus dem Application Performance Monitoring halt raus.
Ja. Und da also, sind da richtig gut, finde ich, immer noch.
Genau,
ja.
Wo du halt wirklich deine Traces drinnen hast und je nach Technologie, also je nach Framework, je nach JVM-Framework, was du halt verwendest, hast du halt bessere oder siehst du es halt einmal besser oder einmal schlechter, ja. Mhm. Kommt auch immer ein bisschen drauf an. Aber ich sage jetzt einmal, wenn du jetzt einen normalen Stack hast mit, was weiß ich, Spring MVC oder so, dann siehst du da richtig schön, also wo sind langsame Programmstellen, welche DB-Statements machen, Queries und so.
Genau.
Ja.
Und da kann man eben nicht reindrillen bis ganz oben auch zur Datenbank und alles, ja.
Genau. Und wenn es dann halt, also ich mache das auch oft so, ich habe es eh, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt. Ich tue da wirklich dann im Monat, sage ich jetzt einmal, ein paar Mal reinschauen, ja, dass man, oder eigentlich schon in der Woche einmal sage ich mal, ob man irgendwelche Traces hat, die auf einmal an komisch vorkommen, weil je öfters das deine schaust, desto mehr Gefühl kriegst du natürlich dann auch dafür,
ja.
Ob auf einmal dann irgendwelche Aufrufe nach oben da aufpabbeln, also in der dieser Rangliste von zum Beispiel langsamen Aufrufe oder Time, muss Time Consuming und so,
ja.
Die halt dort noch nicht waren, ja, und dann musst du halt einmal schauen. Oder das andere Szenario ist halt, wenn es wirklich mal der Hut brennt, weil irgendwas nicht geht.
Genau.
Und du wirklich sehr punktgenau dann schauen musst, weil du das irgendwie aus den Logs nicht aussiehst, für sowas nimm halt das New Relic her. Ja. Für sowas ist ideal, aber mittlerweile kannst du da auch schon, wie du sagst, die ganzen Monitoring, also die ganzen Observability Monitoring Logs von Micrometer einschieben und was Datei und Logfiles selber nur einschieben, etc. etc. Aber dann ist natürlich der Spaß.
Ja, genau. Sie wollen ja auch, Sie haben das heißt, das ist einer von den letzten Sachen, was dazugekommen ist, quasi das ganze Log-Tracking sozusagen, dass die Logs alle einschiebst, ja, macht natürlich auch sozusagen Sinn, wenn du das jetzt gleich kombinierst mit Traces oder Errors und so, dass du dann halt auch gleich schauen kannst, wo war das jetzt genau, bei welcher Logstelle im Code und so, ja, beim Log, dass du den da führst. Aber es ist natürlich wieder eine Riesenmenge an Daten, die du halt da reinschiebst. Und das wäre gleich wieder eine Riesenmenge an Kosten natürlich verursacht.
Ja. Also wenn die Kosten, also ich in der Konstellation habe ich es jetzt noch nie verwendet, das New Relic. Mhm. Ich sage jetzt einmal, wenn man die Kosten ausblenden würde, macht es jetzt sicher Sinn. Obwohl ja ich bei den Logfiles, also wir haben da in einem Projekt das Elasticsearch, ja, auch noch für die, ja, wo man quasi
über Filebeat. Stack quasi, ja.
Ja, genau, ja, genau, wo man halt über Filebeat quasi die Logs, oder anders gesagt, da gibt es eigentlich schon einen eigenen Appender für dieses Dateiformat, was dann, oder für das Logformat, was dann quasi der Elasticsearch mehr oder weniger nativ, ohne dass du jetzt viel konfigurieren musst, verarbeiten kann, sozusagen. Mhm. Genau, und dabei, also ich finde halt immer, gerade beim Elasticsearch taugt man halt extremst, dass du halt wirklich dann über eine sehr schnelle Volltextsuche in deine Logfiles und in bestimmte Felder halt deiner Logs halt suchen kannst, ja. Mhm. Kann halt aufs Error-Level gehen, dann kann ich auf, was weiß ich, auf irgendwelche Java-Klassen gehen, auf irgendwelche Logger-Klassen und kann da super drin suchen, ja. Mhm. Das ist halt, ja, wenn das natürlich dann auch gänge, oder ich weiß es nicht, vielleicht geht's eh, ja, in so einer Lösung wie New Relic, das war natürlich top, ja. Ja.
Ich meine, es ist, das Elastic-Stack, oder quasi als Basis das Elastic, und das Elastic ist also Index, Search, so ein Search-Index quasi eigentlich, deswegen ist das da so gut, gell.
Ja.
Am Anfang, ja, ich meine, man muss es immer wieder mal alle paar Jahre halt das Ganze im Neuch betrachten, weil es tut sich halt so viel in diesem ganzen, Bereichen und Services, was da gibt, ja. Wie gesagt, das beim New Relic ist das Logging jetzt erst relativ spät dazugekommen. Das Elastic, wie es damals war, wie es aufgekommen ist mit dem Logstack und so mit dem Elk. Wie heißt das da? Das Kibana ist eigentlich
Kibana,
da. Kibana,
ja.
Visualisierungs-Tool.
Kibana ist das Visualisierungs-Tool.
Und das Logstash, oder wie das heißt, oder, ist der Teil Logging eigentlich, gell?
Ja. Ich glaube, das heißt gar nicht mehr. Also, genau, also da gibt es schon so.
Früher waren ja das drei Programme, also drei Anwendungen eigentlich, die
da miteinander kombiniert haben. Gibt es eben das Filebeat, das ist quasi in Go, sind die schon geschrieben mittlerweile. Also diese Worker, die du dann quasi laufen hast auf die jeweiligen, also in deiner VM oder in deiner Docker-Instanz oder wo halt auch immer, die dann quasi die Logfiles abgreifen und halt pushen.
Mhm. Ja.
Genau.
Genau. Und das ist ja einmal, das weiß ich noch, kann ich mich noch gut erinnern, vor, keine Ahnung, wie man das schon vor 10 Jahren alles einmal angeschaut habe, da hast du dann halt auch teilweise natürlich sehr viele Sachen noch basteln müssen, immer damit du den Log dann in das entsprechende Format wieder gebracht hast für dieses System mit irgendwie einem Konverter und Patterns und bla bla bla, dass du halt dann dein Log-Output, so wie er halt aus deiner Anwendung kommt, dann da in den entsprechenden Format einbringst, dass halt dann dort gut dargestellt werden kann und auch analysiert werden kann. Ja?
Ja, das ist mittlerweile schon relativ easy. Da gibt es quasi so einen ECS-Logger, der das eben, wie gesagt, schon genau im richtigen Logform, also wenn du jetzt zum Beispiel Spring Boot App hast, ist das kein Problem mehr.
Genau. Nein, ich meine, das muss man das immer wieder neu betrachten, ja, weil eben beim Ding war es auch so, wir haben zum Beispiel sehr lange mit FluentD als Logging-Abgreifer quasi alles dort reingeschoben und da kannst du dann auch so Converter bauen, damit du es dann in das Google Stack Driver Monitoring schieben kannst oder dorthin halt. Und jetzt musst du halt für jedes Ding, ob es Trafic oder Spring Boot, Java und was ich logst, musst du halt immer wieder ein bisschen einen Converter oder das richtige Pattern halt finden, um das zu parsen und dann dorthin zu schieben. Ja,
ja, genau. Ja, und ich muss auch sagen, ja, ich habe jetzt diesen ganzen Stack da bei uns mit dem Logging schon länger nicht mehr angegriffen. Also schon 2 Jahre, glaube ich. Und es war, ich meine, es ist zwar jetzt mittlerweile, wie gesagt, schon relativ einfach, weil du eigentlich fast nichts mehr einstellen musst bei den Filebit-Instanzen, aber das kannst du ja extremst alles konfigurieren, weißt du? Mhm. Da kannst du sagen, zum Beispiel am Client sozusagen, wo der Filebit-Worker läuft, der die Logs pusht, hey, hängen wir nur das Feld dazu, ja, oder transformieren nur Felder oder tu das ein bisschen umstrukturieren, etc. Genau, etc. Genau, ja. Oder was du es auflaufen lassen, sozusagen die Logs.
Ja.
Du sie nur in bestimmte Intervalle pushen und dies und das. Also das ist ja
dann hat's immer die
auf der Client-Seite eine halbe Wissenschaft und auf der Elasticsearch-Seite ist ja dann nur viel Ärger.
Ja.
Weil das ist ja ein fettes, ja, eigentlich Multi-Instanz-System halt dann.
Ja,
ne? Also, wenn du das so betreibst.
Genau. Nein, ich weiß nicht, das hat immer mit die, ob du jetzt ein Stack-Trace zum Beispiel per Line logst oder in einem gesamten Ding und was weiß ich, weißt du, das war dann am Anfang immer da die Schwierigkeiten, dass du das dann auch wirklich zusammengefunden hast und nicht die Stack-Trace-Zeilen pro als einzelne Log-Zeilen hast und so Zeug. Also, ja.
Wir haben da einmal eine Zeile voll gekämpft mit die wir haben ja da einmal, also in einem Projekt so Azure App Service Instanzen gehabt. Und da haben wir halt damals irgendwie dann die Logfiles auf so Azure Blobs liegen gehabt, also auf so File Shares. Und das war halt dann auch teilweise voll zart, weil halt diese File Shares dann über Samba irgendwo gemountet wurden, wo sie halt dann mit Filebit abgegriffen werden.
Okay.
Und wenn du dann so Geschichten hast, dass sie, was der dann die, zum Beispiel diese, wie heißen's, die File-Notes und so, und diese IDs, die die File-Notes für die Dateien halt verwenden, wenn die nicht konstant ist, weil das halt irgendwie über Samba gemappt wird und sie das halt irgendwie dann komisch verhält, ja, haben wir dann auch lange Zeit gekämpft, dass man halt so, da haben wir halt so duplikate Log-Einträge und so gehabt, ja. Also das ist alles, kann eine halbe der Wissenschaft werden, dieser ganze Stack. Und, du kriegst halt blöderweise bei Elasticsearch ist halt oder ja, ist so Open Source an sich, ja. Aber du kriegst halt, wenn du das brauchst, sehr schwer in Wirklichkeit einen Support, ja. Und wann, dann ist der so teuer, dass du dann jetzt als kleine Firma nicht leisten kannst in Wirklichkeit.
Ja, ja.
Das ist bei uns so ein bisschen das eigentlich der Abhänger an dem. Drum sind wir auch da in die Richtung Grafana, auf das du wahrscheinlich jetzt aussehen magst, auch am Schauen, ja. Ja, weil in Wirklichkeit läuft bei uns halt dieser Elk-Stack mehr oder weniger unmaintained. Und dann brauchst du aber auch sehr viel Knowledge und müsstest eigentlich auch immer, was die Versionen hochziehen, Migrationen machen von dem Index etc. etc.
Ja.
Ja. Pff, ja.
Ja, und das ist eben, genau, da in die Richtung wollte jetzt eben das Gespräch führen, sag ich mal, ja, weil wir haben da auch schon verschiedenste Varianten halt gehabt. Dann haben wir Paper Trail mal eingesetzt, dediziert, um das ganze Logging abzulösen sozusagen. Das hat eine super Oberfläche, wo man quasi schöne Filter auch zurechtlegen kann und das auch relativ gut analysieren und viewen kann. Dann habe ich mal eben von den Kosten, ist das einfach danach extrem geworden irgendwie dort. Und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir eh schon so viel mit Google Cloud unterwegs. Dann haben wir das alles einmal auf Google Cloud Login gegeben. Da zahlst du halt nur noch eigentlich pro Gigabyte oder da hast du halt voll viel frei, auch 50 Gigabyte schon mal pro Monat und so weiter. Aber da ist dann wieder das Problem gewesen. Am Anfang war die Oberfläche extrem deppert zum Bedienen und die Leute haben sich dann auch, die was mit dem teilweise im Support, was zum da gehabt haben, noch oder Technical Second Level aufgekriegt, dass das viel deppert und viel schlechter geht als im Paper Trail jetzt sind.
Das war bei den Azure-Geschichten auch was. Das kommt ja dann nur dazu, also wenn du jetzt der Anwendung in der Cloud halt gehostet hast, dann kommt ja eher Azure und wie du sagst, der Google Cloud hat alle möglichen mit ihren entweder eigenen oder eh rebrandeten
genau.
Login-Geschichten halt daher.
Genau.
Und das haben wir uns einmal bei Azure angeschaut und das ist halt wirklich, gerade bei Azure war halt auch das UI zum Kotzen, weißt du?
Ja. Muss man sagen, war beim Google Cloud am Anfang auch, das, zum Glück tanzt da immer noch was, weil die haben auch die Stackdriver mal gekauft quasi als externe Firma für das, ja. Hm. Und haben dann halt das jetzt schon langsam irgendwie, ja, immer verbessert und verbessert mit Saved Queries und auch mit einem schönen Histogramm oben und ja, ich werde immer besser, ja, zum Glück. Hm. Aber das hat auch lange gedauert, bis das jetzt auf einem Niveau ist, wo ich sage, okay, das ist jetzt fast vergleichen mit einem wirklich dedizierten Logging-System, ja. Und wo ich hinaus will, ein bisschen, jetzt ist aber trotzdem dann das, was mich dann halt wieder am Ende stört, sage ich mal, ist das, dass du jetzt auf der einen Seite Application Tracing Monitoring quasi in New Relic hast, ja, die Logs im Google, ja, und dann vielleicht nur dein Kubernetes Prometheus Metrics Tag im Grafana drin, im Prometheus.
Ja. Ja.
Und da habe ich drei Systeme und eigentlich sollte aber das irgendwie ineinander greifen, weil ich würde dann, wenn irgendein Problem auftritt, das alles quasi schauen, was war in der Zeit von halbe drei bis halbe vier, das System wird das ausschauen, was habe ich da für Logs gehabt, was habe ich da für Stack Traces gehabt, was habe ich für Auslastung gehabt auf den Nodes und Pods und so weiter. Das würde ich gerne in einem View haben.
Ja.
Ja.
Und du als Querschnitt halt, gell,
als im Querschnitt. Endeffekt
auch. Also wenn du jetzt eine Web-Anwendung hast und da kommt halt ein Request rein, war es halt ideal, dass du sozusagen den Weg des Requests vom Eintreffen
ja.
bis zum, weiß ich nicht, zu dem Punkt, wo es halt dann geht und wo der Request beantwortet wird, irgendwo tief in der Java-Anwendung und wieder zurück, dass du das halt verfolgen kannst.
Genau, genau. Das ist eigentlich das, was man haben will. Und wir sind jetzt noch nie ganz dort gewesen, ja, und ich weiß nicht, ob wir dorthin jetzt dann irgendwie bald kommen, aber so mittelfristig war das schon das Ziel, was ich anstrebe, ja.
Mhm.
Und da ist ja dann auch immer so, eben einerseits natürlich Kostenthema, aber jetzt sagt zum Beispiel das Runde Tracing, habe ich mir jetzt auch in den letzten halben Jahren relativ viel angeschaut. Es gibt ja mittlerweile eben von Spring Boot und so weiter eben auch immer mehr schon fix einbaute oder unterstützte Systeme für so Open Source Tracing halt auch. Wie das Slurve zum Beispiel und das, was eben von Micrometer und alles auch Kim, da hast du eigentlich im Prinzip nur noch Google Cloud Tracing ein und dann schiebt er da schon deine Traces alle ins Google Cloud Trace hoch. Ja, mhm. Und kriegst halt einfach eine Trace-ID für jeden Request, der da durchläuft. Ja. Und da und dann hat quasi jetzt Grafana und so auch die Möglichkeit, irgendwo Logs anzubieten oder auch Traces anzuzeigen und so weiter. Da möchte ich mir schon jetzt irgendwie in nächster Zeit anschauen, wie kann ich das nicht irgendwie alles doch vielleicht in ein System bringen.
Ja.
Ja. Man sieht ja,
genau. In die gerade bei Grafana, da werben sie ja eigentlich auch damit, dass das quasi die eine Observability-Lösung halt sei soll.
Genau.
Sozusagen.
Genau.
Ja. Genau. Ja. Mhm. Und der Loki ist das, gell, für die Logs.
Der Loki.
Und der Tempo für die Traces.
Genau, genau.
Das andere kenne ich nicht. Grafana Mimir, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so was wie Prometheus quasi.
Ja.
Okay,
ja. Mhm. Da das ist ja halt auch so krass, da man halt gleich wieder in dann so viele neue Begriffe und so viele neue Open Source Projekte da wieder reingerät, wenn man halt das ein bisschen anschaut im Detail. Ja, und ja, muss man halt überall, also eben das Open Telemetry ist ja auch so ein Ding quasi, was da eine Rolle spielt halt von der, dass halt, das heißt, so ein Open Source Standard halt auch schon gibt für Telemetriedaten, die Micrometer und diese Metrics, es wird eh alles ein bisschen standardisiert alles, ja, und Zipkin und alle diese Begriffe, was es halt da gibt, jeder unterstützt dann auch das wieder zum Teil und du musst halt schauen, wie gut ist die Unterstützung in meinem Framework drinnen, aber im Endeffekt, was mir jetzt, habe ich das im Podcast mal erzählt, wir haben ja halt da weggegangen von dem, dass wir sozusagen über unserem Load Balancer, was wir nutzen, Traffic für alles, dass wir da die Access Logs loggen, sondern dass man das auch wirklich halt aus der Spring Boot Anwendung raus dann. Und jetzt habe ich halt auch beim Access Log Eintrag im Log schon richtig schön den Trace, die Trace ID dabei stehen und die User ID und so weiter und kann halt eigentlich danach klicken im Log und sagen, hey, sag mal für den Request alle Logs, die halt da entstanden sind. Ja, und vielleicht halt, okay, das war die URL, die er aufgerufen hat, plus dann hat er das Service im Java, das ausgeloggt und das hätte ich eigentlich jetzt schon schön beieinander. Das Einzige, was mir jetzt noch fördert, ist halt sozusagen dieser Connected, der Trace dazu, dass ich halt wirklich schauen kann, wie lange haben die Millisekunden in Wöchern eine Methode und so dauert und welche Statements sind dazu aufgerufen worden.
Ja.
Und dann hätte ich halt wirklich, finde ich, so ein Problemfall gehabt, einfach einen Trace, da klicke ich an, sehe die Logs dazu und die ganzen, aufgeschlüsselt die ganzen, den Baum, wie er halt durchgelaufen ist.
Und das war natürlich ideal.
Ja. Und da, ich kann mir vorstellen, dass, wie gesagt, das alle paar Jahre muss man da wieder mal so eine Runde ziehen halt einfach und schauen, wie weit ist die aktuelle Landschaft da und mit was kann ich das jetzt wirklich abbilden. Und ich scheue mich jetzt da auch nicht mehr davor, muss ich sagen, das ein bisschen wieder selber zu machen und selber zu hosten auch, weil das mit dem ganzen Kubernetes-Cluster, was wir jetzt halt so haben, war relativ, ja, auch schon so out of the box meistens Kimp, also da gibt's recht gute Anleitungen jetzt auch zu sagen, okay, da hast du deinen Helm-Chat oder da hast du deine Installationsanleitung, so hast du die paar Container in dein Cluster rein und so macht das Upgrade dann und so weiter halt. Ja, das ist viel besser durch diese ganze Containerisierung einfach geworden in den letzten Jahren.
Mhm. Ja? Das ist gar nicht mehr so eine Fidelei, ja.
Genau.
Ich meine, wir haben das Loki auch für gewisse Teilbereiche in Einsatz. Da kommen bestimmte Logs halt auch ins Loki rein. Mhm. Ich habe mich jetzt mit Loki noch nicht tiefer auseinandergesetzt. Ich kenne es jetzt quasi nur so als Endanwender. Mhm. Und da ist mir halt aufgefallen, ja, es ist halt quasi keine indizierte Suche, ja.
Okay,
ja. Was du da machst. Und im Grunde, wir haben jetzt, durch das, dass wir den Elk-Stack da verwenden, loggen wir halt alles in einem JSON-Format sozusagen. Mhm. Eben in diesem ECS-Logging-Format. Das kannst du direkt einschießen ins Loki. Nur ist halt dann beim Loki so, weißt du musst da halt dann quasi so eine kleine, wie sagt man, so eine kleine Verarbeitungspipeline halt dir dann zusammenklicken in deine Dashboards. Also du musst jetzt sagen, hey, also erstens mal braucht der Loki natürlich die Logfiles irgendwo. Mhm. Weiß gar nicht, wie das derzeit bei uns implementiert ist. Auf jeden Fall kriegt er halt Zug, also irgendwo nimmt er halt die Logfiles entgegen, ja, wird irgendwo pusht wahrscheinlich. Genau, und dann liegen die halt irgendwo, die Logfiles, und dann sind die halt in einem JSON-Format und dann musst du halt aber sagen, hey, pass auf, schau her, da jede Zeile in dem File, da machst du mal die Funktion JSON Transform drauf. Mhm. Weißt? Mhm. Und dann gibt es das Feld, was weiß ich, log.level, mhm, ja, in dem JSON-Objekt, was du jetzt gerade da ausgezogen hast aus der Zeile. Das ist wiederum die Priority, weißt du? Ja, musst dann quasi immer dann so das alles halt zusammenklicken, mhm, was halt im ECS ein bisschen anders ist, weil der indiziert das halt im Grunde einfach. Ja? Ja. Da musst du halt, hast halt dieses Schema, wo die ganzen Felder mal definiert sind.
Ja.
Was aber eben eher das Standard-Schema ist, also du musst eigentlich selber gar nichts definieren, außer du tust irgendwelche zusätzlichen Felder dazu, jetzt BCS, wurscht, und dann geht das einfach. Also das ist das, was mir ein bisschen hakelig halt vorkommt, mhm, beim Loki, aber weiß ich nicht, vielleicht müsste man da auch wieder an unserem Log-Format halt was ändern, mhm, oder so, ja, oder vielleicht da eben kein JSON mehr loggen, sondern in irgendeinem anderen Format wieder, haben wir noch nicht angeschaut.
Das ist halt einfach das in der Kombi immer, du musst halt dann überall ein bisschen Abstriche machen. Ich meine, das im Google Cloud Logging funktioniert eigentlich super easy. Du hast halt einfach nur eigenen Log-Adapter halt für Log4j zum Beispiel oder SLF4j oder Logback. Und dann hast du halt einfach das out of the box, dann checkt er halt die Severity-Level und so weiter halt alles ja dort. Du kriegst halt auch noch Error-Logging mit, wo du halt Alerts kriegst für Errors und so Zeug, ja. Dafür tue ich mir halt wieder mit einem schönen Dashboard bauen wie in Grafana mit so Metriken und so dort ein Schwab, weil das halt einfach sehr rudimentär halt ist, was ich da an Dashboards und so bauen kann. Ja. Muss man dabei, ja, eigentlich weiß ich nicht, aber dann trotzdem am Ende cool, wenn ich dann das alles irgendwie beieinander hätte, irgendwie Logs und Metrics und Traces und so, ja.
Ja, auf jeden Fall, ja, bei die Traces, da habe ich bis jetzt auch noch gar keine Erfahrung, wie das dann quasi mit dem Tempo und was man da immer dann auf der Java-Seite verwendet für die Traces,
ja.
Wie das, also was für Qualität das dann hat, ja. Mhm.
Ich habe eben nur mal getestet in einem internen Testsystem mit Google Trace, ja, dass wir einfach im Google Cloud gibt's ein eigenes Spring Boot, was der Google Cloud Projekt quasi, wo du halt als Logging dabei hast und da gibt's halt einfach Traces und dann aktivierst du das einfach nur mit einem Schalter im Properties File on. Und dann schiebt er das halt in das Google Cloud Projekt hoch, was du konfiguriert hast. Und da hast du halt sofort da und out of the box den geilen Effekt, dass halt die Traces dann mit dem Log halt gleich verbunden sind.
Hm. Ja. Ist gerade da war das, ja, letztes Jahr ist der quasi mal gekommen, da gibt es so von Grafana so einen Artikel, How to Integrate the Spring Boot App with Grafana using Open Telemetry Standards,
ja,
wo es quasi mal von vorn bis hinten so das beschreiben, ja.
Ja, genau.
was so die Schritte sind, das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Einführungsartikel generell in das Thema, wenn es jetzt um die Grafana-Verwendung geht. Mhm. Was ich bei Grafana nur erwähnen wollte, weil du gesagt hast, da ein bisschen mühsam und so mit Dashboards. Ich meine, wir verwenden ja auch Grafana, aber derzeit verwenden wir es halt nur für die Visualisierung der Mikrometer-Werte. Mhm. Und da gibt es ja eh in dem Grafana-Portal gibt es da quasi so eine Grafana-Dashboards-Suche. Wo du ja zum Beispiel auch als Suchparameter Mikrometer eingeben kannst, und da gibt es schon einige Dashboards, die halt einfach ja quasi alle Werte halt, die du aus Mikrometer halt, also die du halt da ablesen kannst, ja, mhm, den Mikrometer-Endpunkt, und die das eigentlich auch schon ganz nice darstellen. Und ich glaube, da habe ich mir damals einmal ein Dashboard genommen, und von dem kann man ja dann einmal wegarbeiten, ne?
Ja, genau.
Und das kann man dann ein wenig anpassen und so.
Es ist halt echt krass, dass du da diese Bibliothek hast mit so Open Source oder freie Dashboards, die schon irgendwer gebaut hat, für einen gewissen Zweck, gell? Das halt einfach, genau, dann als Vorlage nehmen kannst. Und du kannst das ja so geil, im Prinzip auch die Dashboards, dann sind ja alle eigentlich JSON dahinter, ja? Und du kannst die, genau, halt einfach auch auskopieren und archivieren oder auch versionieren und auch dann einfach kopieren oder neu so legen auf Basis von einem anderen und das dann manipulieren und so. Das geht echt super cool, ja.
Das ist schon geil, ja.
Ja. Voll. Und oder was lernen halt von den anderen da, ja.
Mhm. Naja, und was halt auch ist bei Grafana, was schon ganz cool ist, du kannst halt, also man darf halt nicht vergessen, dass du da halt wirklich, wie soll ich sagen, unterschiedliche Datenquellen halt einfach haben kannst, ja. Also zum Beispiel so, wie es jetzt da ist in dem einen Projekt, da haben wir halt Postgres als Datenbank. Mhm. Und Postgres an sich war ja eigentlich auch unterstützte Datenquelle. Mhm. Im Grafana.
Ja, genau, ja.
Wie meistens, das heißt,
kommt voll viel Datenbanken heute.
Ja. Genau, mhm, genau. Das heißt, du kannst ja auch im Grunde, wahrscheinlich magst du das nicht ganz komplexe Queries machen, aber du konntest theoretisch natürlich da der Production DB lesend oder so einbinden, mhm, ja, und halt dann auch Statistiken machen, ja, die halt dir vielleicht nur fachlich ein bisschen mehr Rückmeldung halt dann geben, ja.
Ja.
Oder was weiß ich, wenn es jetzt irgendwelche, keine Ahnung, du buchführst über die Logins, die passiert sind oder irgendwas, weißt, was, mhm, halt dann vielleicht da in dem Kontext für irgendwelche anderen Metriken, vielleicht sogar irgendwelche Systemmetriken auch Sinn macht, ja, das auch da gleich zu sehen. Also da kannst du ja, ja, in alle möglichen Richtungen gehen.
Ja, also das ist etwas, wo wir jetzt auch gerade ein bisschen diskutieren und der Patrick und ich jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen auch schon, weil ja eben genau die ist. Du hast einerseits jetzt so quasi die Datenbank, die hinter der Anwendung liegt, könnt ihr ja theoretisch auch genauso als direkt heranziehen als Data Source. Ja? Mhm. Und ich habe ein paar einzelne jetzt schon Metriken gebaut, die zum Beispiel auch Data Source-Einträge sozusagen als Metrik ausliefern. So wird es zum Beispiel, wir haben so Background-Job-Service und da gibt es halt Waiting-Jobs und Running-Jobs und Success-Jobs, mhm, und Error-Jobs und so halt, ja. Und jetzt konnte die halt entweder die als Metrik-Endpunkt halt einfach ausliefern, wie viel das Waiting sind und wie viel das Running sind, und der Prometheus fragt das halt regelmäßig ab und schreibt es in die Prometheus Time Series DB halt rein. Ja. Mhm. Und dann kann ich es im Grafana visualisieren. Oder ich kann das eigentlich direkt aus der Datenbank mit einem SQL-Statement abfragen und dann zum Beispiel so gruppieren per Day oder per Hour oder whatever so. Ja, mit SQL Gruppe und so. Ja. Mhm. Und da haben wir dann alles gedacht, ja, aber bei der Time Series hättest du nämlich automatisch auch den Vorteil, dass du sozusagen sofort solche Werte auch historisiert hast.
Ja.
Ja. Weil das ist ja oft das Thema bei uns auch zum Beispiel, ich habe irgendwie einen Wert, der sagt, oh, wie viel das und das Feature halt in der Anwendung aktiviert haben oder so, ja. Und ich würde es gerne eigentlich am liebsten hätte ich das gesehen, wie das jetzt über das Marketing-Kampagne hinweg angestiegen ist über die Zeit, in den letzten zwei Monaten, ja.
Was aber nicht in der Datenbank kostet, gar historisiert, genau, dann, klar.
Genau, aber sobald es über eine Metrik ausliefert und vom Prometheus regelmäßig Abfragen los und der das in seine Time-Series-DB schreibt, ja, kann ich es visualisieren als historisch. Ja, das ist schon cool zum eben immer Behirnen auch, dass ich einfach dann so einen Metrik-Endpunkt baue, der ja ziemlich easy zu machen ist mit so einem einzelnen Statement, einfach irgendeinen Wert ausliefern aus der DB, ja, und dann frage ich den halt regelmäßig, fragt der den automatisch ab, weil sobald der anboten wird im Prometheus-Endpunkt vom Actuator, ist halt der dabei in der Time-Series-DB.
Ja. Ja? Ja, genau, also ich habe, ich glaube, habe ich das nicht, haben wir da voriges Mal geredet, der erzählt, ich habe das jetzt einmal bei der Anwendung von uns im, also für alle Quartz-Jobs gemacht.
Mhm, genau, ja.
Was da gibt es ja die so eine Annotation, die man da drauf werfen kann.
Mhm, das muss man nochmal, glaube ich, schicken, weil das möchte ich auch gerne machen, ja. Die Annotation, was ich da drauf haben muss, ja.
Ja, genau, warte, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. haben wir da nicht eh voriges Mal drüber
geredet? Haben wir schon drüber geredet, aber ich habe jetzt
auch nicht nachgeguckt.
Das haben wir doch, das war für mich auch interessant. Ich habe nämlich auch so Background-Quarz-Jobs laufen, die dann sozusagen irgendwie regelmäßig diese Dinge machen. Da habe ich jetzt auch dann jetzt kein Performance-Monitoring nur in dem Sinn, ja. Wo ihr auch gerne wisst, wie lange dauern die so im Schnitt
genau, und
so.
Genau, also ja? Das ist eher so ein Micrometer-Core-Annotation.
Mhm.
Timed hast du, warte mal, wenn wir das suchen, da habe ich voriges Mal, glaube ich, die Timed Annotation, dass wir das da gleich in die Shownotes reinhauen. Genau, das ist ja in der Micrometer-Dokumentation ist das drin. Muss man da jetzt in der Link, den ich da habe, muss man nur ein bisschen runter scrollen und auf, oder man kann es da sogar verlinken auf diesen Abschnitt in der Doku. Genau, da gibt es eben diese Timed Annotation. Plus, es gibt in Micrometer auch so einen, oder eigentlich in Spring Boot, glaube ich, dann wahrscheinlich, so einen, so einen Aspekt nur dazu, der halt sozusagen dann auf diese Timed Annotation reagiert. Ja?
Mhm.
Und sobald halt eine Methode damit annotiert ist, erzeugt er halt von diesem Metric-Typ Timer eine Instanz und trackt sozusagen, wie lang das halt die Methode braucht, die du da annotiert hast, am Ende des Tages.
Mhm.
Ja. Und das hast du halt dann als, also jetzt ein wenig vereinfacht gesagt, aber das hast halt du dann als Metrik im Prometheus drin und das wird halt dann alle x Minuten, Sekunden, was du immer da halt eingestellt hast, Minuten glaube ich eher bei Prometheus, halt abgegriffen.
Ja.
Genau.
Mhm.
Und das habe ich jetzt einmal gemacht für Quartz-Jobs halt bei uns, also für alle Quartz-Jobs. Ja, und es ist halt dann, wie soll man sagen, es ist halt dann ein bisschen, also du musst dich auch gut eigentlich dann damit auseinandersetzen, ja. Also es ist nicht so easy wie jetzt in New Relic, wo ich halt einfach dann einen Agent einwirf und ja, dann habe ich halt eine UI und alles ist selbst erklärt, ja, ja. Mehr oder weniger, sondern du musst dann schon ein wenig überlegen, so, okay, was ist das jetzt da für eine Metrik, die er da erfasst und was mache ich halt damit, ja?
Genau, ja.
Weil im Grunde bei dieser Timed Annotation kriegst du ja, glaube ich, drei Metriken sind es, zwei davon habe ich verwendet. Die eine ist sozusagen die Anzahl der Sekunden aufsummiert, ja? Also quasi mit jeder Ausführung dieser Methode steigt halt dieser Wert.
Mhm.
Also wenn die erste Ausführung 3 Sekunden braucht und die zweite 2, dann steht der Wert halt auf 5.
Ja. Ja.
Wird mit 5 abgegriffen sozusagen. Und dann hast du noch eine zweite Metrik, das ist dann die Anzahl der Ausführungen.
Mhm.
Die war halt in dem folgenden Beispiel 2, ja, wenn man es 2-mal quasi ausgeführt hat.
Dann hast du einen Schnitt automatisch
sozusagen. Ja, genau. Und, genau. Mhm. Und dann kannst du halt einen Schnitt ausrechnen, etc. etc.
Ja. Ja, genau. Ja. Aber das ist, ich würde gerade nur sagen, beim New Relic ist es jetzt, wenn du nur die Daten einschiebst von Micrometer, genau dasselbe eigentlich. Du musst dir dann ja, auch überlegen, was baue ich da jetzt für ein Dashboard damit. Ja?
Ja,
das ist nur beim New Relic beim Application Tracking oder so, dass er das automatisch selber halt.
Ja, vorher bei dem Application
Tracking. Also, sobald Monitoring du selber dir ein Dashboard baust oder irgendein Engage oder irgendein. Musst du wahrscheinlich
das auch überlegen, ja.
Ja, dann musst du das auch überlegen. Ja.
Genau, genau. Und vor allen Dingen musst du halt dann auch schon ihn mit dieser PromQL, mit dieser Abfrage gesprochen da von Prometheus, welche Funktionen du da jetzt verwenden kannst, ja, und wie das jetzt überhaupt funktioniert.
Das ist sehr Multilevel, ja. Du musst dem Grafana das auch überlegen. Du musst, kannst dem Grafana dann auch so Sum und also Average und was weiß ich für Funktionen wieder anwählen, so Aggregationen, ja, wenn du von mehreren Instanzen die Werte kriegst und so weiter, ja.
Ja, voll, genau. Ja, das, da haben wir dann einmal, glaube ich, privat geredet. Ja. Da bin ich dann gleich eingelaufen, wie ich dann die ersten Dashboard, die ersten Widgets eigentlich gemacht habe für ein paar so Quartz-Jobs bei uns.
Ja.
Weil wir haben natürlich auch mehrere Instanzen.
Ja.
Und ich habe halt quasi, also für diese, ich wollte halt einfach immer wissen, okay, was ist sozusagen der Increase ja bei jeder Ausführung. Also auf gut Deutsch, wie lang hat jeder Quartz-Job dauert? Einfach das mag ich nur auch sagen, ja. Und da gibt's ja halt diese Increase-Funktion, die macht da halt genau das. Genau, die zeigt da halt dann auch, ne? Wenn der erste 3 Sekunden dauert, dann hast du mal irgendwann einmal so einen 3 Sekunden Ausbruch drin. Wenn der zweite dann 2 Sekunden dauert, hast du so einen 2 Sekunden
okay, er tieft quasi immer zum vorigen Wert halt sozusagen.
Genau, er tieft immer zum vorigen, damit du halt du quasi den Wert des Einzelnen, der einzelnen Ausführung hast irgendwo. Ja. Genau. Increase, ja. Und dann haben wir gedacht, naja, weiß ich nicht, bei den Quartz-Jobs ist es halt so, was dem, wir haben ja da diesen Scheduler, das heißt, wenn du jetzt 3 Instanzen hast von deinem Ding, wo halt die Quartz-Jobs laufen, ja, dann läuft der Quartz-Job halt immer in einer, also exklusiv immer in einer dieser Instanzen. Ja. Einmal läuft er auf der 1er, einmal auf der 3er, einmal auf der 2er, je nachdem, wurscht, das entscheidet der Scheduler. Genau, aber du hast es natürlich dann in die Prometheus-Daten halt auch einmal in der Instanz und einmal bei der Instanz.
Ja, genau.
Ja. Genau. Und ja, ich habe dann gedacht, naja, easy, dann mache ich zuerst halt das Sum, ja, und dann mache ich halt Increase drauf. Ja, weil bei uns ist garantiert, dass jeder Quartz-Job, wie gesagt, halt immer exklusiv läuft. Ja. Also kann nicht parallel laufen. Genau. Ja, ja, dann habe ich zum ersten Mal halt den Server neu gestartet oder irgendwas deployed oder so. Ja, auf einmal sage ich, okay, passt, Metriken passen nicht mehr, weil er halt wieder von Null anfängt. Ja. Mhm. Das ist natürlich auch was im Prometheus, das ist ja nicht persistent oder so, ja, diese Metriken, die er da erfasst, sondern wenn du jetzt einfach quasi neu startest,
ja,
wird der Speicher verworfen und du fängst wieder bei Null an. Ja.
Ja.
Genau. Denke ich mir, gibt's ja nicht, ja, weil es ist ja in manche Funktionen explizit dokumentiert und die Increase ist auch nicht davon, dass der quasi eben so, dass der das halt, wie soll man sagen, kaschieren kann. Mhm. Ja. Also der checkt es dann quasi, wenn du so einen Knick auf Null drinnen hast, ja, und tut den ausblenden, sozusagen. Ja, wird dann nicht gemacht. Ja, und das Problem, was ich eigentlich, oder was ich eigentlich falsch gemacht habe, war eigentlich nur die Reihenfolge, wie du quasi das Sum und das Increase anwendest, ja. Weil du musst quasi vorher das Increase anwenden auf die Metrik und danach das Sum.
Mhm.
Wenn du vorher das Sum anwendest und danach das Increase, ja, dann checkt er das nicht mehr quasi.
Okay, ja. Dann verliert er den Zusammenhang mit dem Vorrecht,
ja, genau, sozusagen,
ja.
Mhm. Ja, genau.
Mhm.
Ja. Super,
okay,
ja.
Muss man
ist eh logisch.
Ja, ja, ja.
Also das ist schon nicht so.
Na eben, also man muss ein bisschen sich da einigen und ein echtes Know-how sich aneignen halt zu dem Thema.
Genau, ja, also da habe ich wirklich auf YouTube und so, muss also mal schauen, ob ich das noch habe. Da gibt es ja einige gute Tutorials, die dir das erklären.
Ja.
Da kommen dann noch andere Sachen dazu. Das ist ja dann quasi teilweise ja so mehrdimensional, weil du hast ja dann die Möglichkeit, dass du so, oder du machst ja das dann auch immer mit so Range-Vektoren auch. Also mit so zeitlichen Range-Vektoren, gell, dass du irgendwie sagst, so schaust du das innerhalb der letzten Stunde auch immer.
Ja.
Und das ist schon, musst du ungefähr wissen, was da abgeht. Das ist nicht einmal nur so easy und selbsterklärend dann.
Ja.
Ja, aber prinzipiell habe ich es, wie gesagt, eben gemacht mit den Quartz-Jobs und jetzt im Endeffekt, was rausgekommen ist, ist eigentlich schon ein Dashboard, ja, wo ich im Grunde halt schon fachlich relativ viel sehe. Ich habe dann nur für ein paar Hibernate-Entities oder JP-Entities auch noch ganz einfache Counter eingeführt. Muss ich mal schauen, gar überlegen, wie habe ich das überhaupt umgesetzt. Ich glaube, das habe ich was denn mit so, ich glaube, Pre-Persist-Annotation und so Geschichten habe ich mir irgendwo reingehängt ins Hibernate.
Ja.
An irgendeiner relativ low-leveligen Stelle. Damit man halt diese Counter-Statistiken da gemacht werden.
Mhm.
Und ja, jetzt habe ich auch für ein paar so Entities, die halt einfach wichtig sind, auch noch ein paar so kleine Widgets und ist schon ganz nett. Was halt irgendwie, ja, schwierig ist halt, ich meine, was ich bis jetzt eingebaut habe, hat man relativ losgelöst von der Code-Logik einbauen können, sage ich mal, ja.
Mhm.
Weil die eine Annotation, die Timed Annotation, okay, die klatscht halt auf irgendeine Methode, ändert jetzt an einem Code nicht wirklich was.
Ja.
Und die Counter für die Entities, okay, das habe ich auch Low-Level im Hibernate irgendwo konfiguriert. Aber oft waren ja nur für tiefere domänenspezifische Metriken interessant.
Mhm.
Nur da tun wir halt ich jetzt ein bisschen schwer, weil du das im Grunde eigentlich im Code halt irgendwo einbauen musst, weißt
du? Ja, ja.
So, du kannst nicht immer alles nur über so Aspekte und so lösen halt, ja, wie es halt jetzt da mit der Timed relativ easy geht.
Ja.
Und da denke ich mir dann wieder, weiß ich nicht, vielleicht bin ich dann doch irgendwo am falschen Weg. Und weiß ich nicht.
Naja, ich habe das schon zum Beispiel vor ganz früher oder lang schon mal, da, wo ich jetzt mit den Daten noch nicht wirklich jetzt viel gemacht habe, vielleicht wird es jetzt mit Grafana Dashboard dann besser, weil ich es jetzt auch mehr verstehe, aber ich habe eben genauso damals halt so, wie ich das zum Beispiel gesehen habe mit den Metriken, dann bin ich halt hergegangen und habe eingebaut, für jede Registrierung zum Beispiel eines neuen Accounts wird so ein Counter gemacht. Ja, oder für jedes Payment oder für jeden Login-Vorgang oder so irgendwas, weißt? Dass ich im Endeffekt dann auch so historische Daten irgendwie zusammenbringe, von wegen, wie viele Registrierungen haben wir jetzt über die letzten Wochen und so gehabt, pro Tag im Schnitt und bla bla bla. Ja. Und das ist im Prinzip dann, wenn du einmal diesen Micrometer halt drinnen hast und du hast da so einen Metrics-Service sozusagen, ja, total einfach, dass du da einfach dann in den entsprechenden Code nur so einbaust, halt setzt den Counter mal her. Mhm. Ja.
Okay.
Ja, das habe ich dann teilweise dazu gebaut, ja.
Ja. Nein, obwohl gerade sowas konnte man im Grunde, ich meine, ist halt dann die Frage, ob das dann nicht auch schon wieder Richtung so business-relevante Auswertungen geht, was du eigentlich in einem Reporting oder irgendwo drinnen auch sowieso drinnen haben musst.
Ja, ja. Das ist eben genau wieder dann das, was die, dann haben wir auf der anderen Seite dieses Metabase, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, ja.
Mhm.
Die ist halt einfach auf die Datenbank ja eigentlich eher diese Abfragen auch machen kann, weil du halt auch eben für jede Registrierung zum Beispiel einen Eintrag in der Tabelle hast und da auch das Registrierungszeitpunkt halt eigentlich drinsteht.
Also Timestamp dabei.
Habe ich Timestamp dabei. Kann ich mir genauso eigentlich aus der DB, aus der Query und Gruppen nach da gehen und whatever.
Ja.
Ja. Aber das ist so, weiß ich nicht, tut mir halt jetzt auch nicht weh, dass der Metrikwert halt existiert. Ja, bis jetzt habe ich nun nie wirklich irgendwo ausgewertet in einem Dashboard, aber ja, könnte man jetzt auch machen, ich weiß nicht. Das ist genau die Frage. Und das stößt halt immer auch, was der, wer ist natürlich auch die Zielgruppe von dem, ist jetzt irgendwie das Marketing- und Sales-Abteilung oder so, dann tut ja, sich natürlich klar. Mit einem Metabase-Dashboard bauen oder da so eine Abfrage machen leichter, als wie das jetzt in Grafana sieht, das zusammenklicken oder so, oder irgendwer bauen muss für sie.
Ja,
ja. Ja. Das weiß ich nicht, das muss man dann herausfinden, halt, wo passt es besser hin dann.
Ja, ja. Ja. Ja, ich meine, bei uns ist das da so, dass das Grafana ist im Grunde für die Techniker, sage ich mal.
Ja.
Oder für Dev halt, ja.
Genau.
Und ja, da werde ich auch wirklich, ja. War jetzt auch mein letzter Schluss, so, da werde ich halt jetzt die fachspezifischen Dinge eine da, die einfach auch fürs Development interessant sind, ja, oder kritisch sind teilweise, ja.
Ja.
Oder wo man einfach vielleicht einen leichteren Blick drauf haben mag, als wie jedes Mal auf die Datenbank gehen und irgendwie manuell da irgendwas abzufragen oder so.
Ja.
Genau, so Geschichten, aber ja, das sind, ist eigentlich auch wieder was anderes, als wie Reporting-Anforderungen, ja.
Genau. Ja, was ich da vielleicht teilweise jetzt vorher gesagt habe, mit Prometheus und das ist nicht persistent, ja. Auch noch gleich einwerfen will. Ich habe mir jetzt ja quasi einfach mal angeschaut, okay, wie bringe ich am besten sozusagen den.
Also das Prometheus ist schon persistent, die Micrometer-Metriken, die das Prometheus abgreift von der Anwendung, das ist nicht persistent.
Ja, genau. Aber mir ist trotzdem auch so gegangen, jetzt zum Beispiel, es gibt ja dann dieser Prometheus-Stack sozusagen, den man sich üblicherweise so macht, der ist ja quasi auch, es gibt halt einerseits den Prometheus-Agent sozusagen, der halt regelmäßig irgendwie Dinge halt abgrast und Sachen halt die Daten alle woher holt, ja. Und da konfiguriert man ja quasi so Scraper-Configs quasi, wo er sich was holen sollte und in welcher Frequenz und so weiter. Und dann legt der das halt auch wo ab in seiner, normalerweise eben kann er das defaultmäßig in so einer Prometheus DB quasi ablegen, das so eine Time Series DB ist, ja. Der kann es aber auch irgendwo anders hinlegen oder er kann es auch auf einen anderen Prometheus verschieben, der irgendwo läuft, ja. Oder wie es beim New Relic ist, haben die halt auch einen Prometheus im Kubernetes laufen, der schiebt es halt dann alles nach newrelic.com quasi, ja. Und dann hast du jetzt dein Grafana Dashboard, das halt dann aus der Data aus die Auswertungen macht und dann hast du einen Alert Manager und so weiter, ja. Aber da habe ich mir jetzt mal geschaut, ich habe den Link jetzt reingehaut, da gibt es zum Beispiel dann jetzt mittlerweile schon lange den Prometheus Operator, eben für Kubernetes, den man halt so reintut als Operator-Service und der sich darum kümmert, dass diese Komponenten halt alle dann richtig konfiguriert und laufen da drinnen im Cluster. Und da gibt es den Kube Prometheus dann. Das ist so ein Full-Stack auf alle diese Sachen. Also das beinhaltet eben den Alert Manager, den Prometheus, den Node Exporter, die Metriken halt vor den Nodes alle schon holen und liefern, den Adapter für die Metriken, damit du die Metriken auch dann nutzen kannst im Cluster für gewisse Scaling-Sachen zum Beispiel. Der hat schon Grafana mit dabei. Also wenn du das installierst, das Ding hast du halt out of the box schon für deinen kompletten Kubernetes-Cluster und alle deine Anwendungen da drinnen, das komplette Monitoring und Metrik aggregieren und darstellen und alles schon. Ja? Mhm. Okay. Aber der hat halt so in der Default-Config, die ist eben genau, dass zum Beispiel auch das Prometheus DB, wo es gespeichert wird, ja, auch einfach nur ein Stateful-Set ist, aber nichts quasi in einem Persistent-Volume oder so speichert.
Ah, okay. Mhm.
Da passiert es dann schon, eben wenn du die durchstartest, ja, dass auch deine Time-Series-DB plötzlich weg ist, die du aufzeichnet hast vorher.
Was, okay, ist was, schlecht.
Oder zum Beispiel ja, die Grafana-Instanz ist auch so konfiguriert, dass sie stateless eigentlich ist. Ja, das heißt, wenn du Dashboards erstößt, ist da alles dahin. Ja,
okay.
Das Ziel ist eigentlich, oder der Plan, in dem, wenn man sich Doku liest vor dem Ding, dass man die Dashboards quasi in der JSON immer exportiert, ja, und dann im Kubernetes in der Config mit ablegt, sodass quasi, wenn es das löscht, also wenn es das stoppst und wieder startest, die bei der Config, die gleich wieder mitstarten, die Dashboards. Die Dashboards sind da alle in der Config mit, die mitkämen auch schon fix fertig in die Config eingespeichert, quasi die JSONs von den Dashboards.
Okay.
Ganz interessantes Konzept eigentlich. Und was ich noch, warum ich es jetzt auch nochmal erwähnen wollte, was ich auch da jetzt zum ersten Mal drauf gestoßen bin, die haben das ganze Repository ist umgesetzt mit JSON.net. Ja, habe ich auch zum ersten Mal gesehen da. Das ist quasi eine Erweiterung von JSON, ja, eine Configuration Language quasi auf Basis von JSON. Ja, und du kannst halt da im JSON sozusagen Syntax bestimmt nur hernehmen. Also du kannst zum Beispiel Schleifen machen oder referenzieren auf andere Sachen oder Functions und was weiß ich.
Okay.
Ganz krass.
Krass.
Und die haben das da extrem halt genutzt für das, dass die quasi, du konfigurierst da, du hast quasi, du checkst dir das Projekt halt aus und sagst dann, ich möchte gern da jetzt für mein Cluster das Kubernetes Prometheus, den Kube-Stack konfigurieren. Mit JSON.net machst du dann quasi so ein paar Variablen benennst, gibst deiner Werte oder sagst deiner, du hättest gern diesen, diesen oder bei, includest das und includest das, ja. Und dann führst quasi JSON.net aus als Bild, bildest dann quasi aus diesen JSON-Files, ja, also diesen JSON.net-Files, JSON-Files, ja. Mhm. Und die werden dann nochmal konfiguriert, konvertiert nach YAML für Kubernetes-Cluster zum Einspülen. Und das gibt's einfach so ein Bild-Skript-File, das macht halt das immer. Und dadurch kannst du quasi auch ganz einfach deine Configs, die du halt da, eben wie zum Beispiel, was ich gerade erzählt habe, du willst zum Beispiel doch sagen, ich würde es gerne persistent haben, ich würde persistent Volume mounten und so weiter. Ich will zum Beispiel auch, dass ich über Ingress, dass ich von außen zum Beispiel drauf komme auf die Grafana-Instanz und dass es nicht nur im Cluster verfügbar ist, sondern ich will, dass ich das über einen gewissen Hostname erreichbar mache, über Traffic und so weiter. Das kannst du alles in dem JSON-Net halt konfigurieren und dann beim Bildvorgang erstellt er da genau die YAML-Files sozusagen so, dass das alles dann konfiguriert ist. Ja, ganz krass. Und das hilft dir halt quasi, oder das Versprechen, das, dass du immer wieder dann mit der gleichen Config, die du da bastelt hast, dann die Versionsupdates konfigurieren kannst. Also du checkst da quasi nur dann die neue Version aus dem GitHub-Projekt aus und sagst wieder Build, ja. Und dann bilde da mit der neuen Updates von einer, mit der neuen Version über JSON.net wieder die YAML-Files, sodass du die Versionen alle updaten kannst.
Mhm.
Ja, und du kannst ja diese Config von dir, das JSON.net-Config-File von dir in a Repo halt committen, auch versionieren und sagen, so schaut mein Config von dem Stack für mein Cluster XY aus.
Okay.
Ja. Mhm. Helm ist krass. Zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, was du viel immer hernehmen für das, dass du quasi mit so Helm-Files und Variablen dann Kubernetes-Installationen machst, die du customizest. Ja, aber Helm ist auch ein bisschen gefühlsmäßig, habe jetzt schon öfters mal gehört, ein bisschen am absteigenden Ost, ja, und ja, das ist so, JSON.net ist da jetzt eine andere Variante dafür und es gibt da, den Link glaube ich habe jetzt gerade nicht da, aber irgendwie schon ein paar Projekte, die sozusagen versuchen Helm abzulösen und das nochmal besser zu lösen, ja, ich habe den Link auch noch nicht gepostet für Helm. Ja, das ist einfach echt krass, was sie in dem ganzen Umfeld so tut, ständig an neuen Open-Source-Projekten und Incubation-Projects für Cloud-Native Foundation. Also das ist echt, die Landscape ist der Wahnsinn, wie das aktiv ist, das ganze Umfeld. Ja. Wenn man da nicht am Laufen bleibt, ist man gleich wieder ziemlich weit hinten.
Ja, genau. Ja, da kann ich zu guter Letzt noch was einwerfen. Bei uns hat dann auch eben ein Kollege aus dem DevOps-Team dann gesagt, naja, eigentlich Prometheus eigentlich auch gar nicht so geil. Er würde jetzt eher auf Victoria Metrics setzen.
Okay.
Was quasi auch so Time Series DB ist, die quasi ja kompatibel ist. Anscheinend mit Prometheus, da kannst du eine PromQL und so definieren. Mhm. Aber die halt dann auch von der Abfragesprache wieder irgendwie was Eigenes kann und was er sich für manche Anwendungsfälle besser ist und überhaupt viel weniger Ressourcen braucht für Prometheus etc. etc. Ja, da bin ich dann auch mal ausgestiegen. Da müssen wir uns einmal erwähnen, wir sind eh schon in Kontakt, müssen wir uns wirklich einmal nach der Sommerpause mal wen einladen, der uns das ein bisschen
auseinanderdröselt.
Auseinanderdröselt, genau. Ich habe halt da einen Link von Victoria Metrics rein.
Ja. Dann haue ich auch noch einen dazu, der mich auch gerade noch zusätzlich verwirrt hat. Der Begriff kommt da nämlich auch immer wieder unter in dem Umfeld, das ist Thanos. Ja.
Thanos.
Das ist eben noch mal oben drüber so ein highly available Prometheus Setup. Ja, mit Long-Term Storage, sagen die halt. Das ist auch eben ein Thema, die verbinden halt alle möglichen so wie S3 und Bit und Buckets halt einfach ein, um die Daten auch Long-Term abzulegen. Ja, mhm. Weil das ist eben auch so ein Problem beim Prometheus, dass die Metrikdaten nicht irgendwann auch viel werden, ja, und du die halt auch nicht ewig lang in diesem Prometheus DB Timeshare alles aufgehalten willst. Ja, aber scheinbar ist bei Prometheus halt ein bisschen schwierig, ist das dann da. Außer du sagst halt, okay, habe ich nur 30 Tage Retention oder 60 oder irgendwas. Ja. Aber dass du das sozusagen im Zaum hältst, die Menge an Daten, ja. Und dieses Thanos da zum Beispiel, da habe ich, wenn du da ein bisschen YouTube-Videos suchst, da gibt es halt so Sachen von Cloudflare und so Dinge halt, ja, die richtig großen, ja, die halt dies einsetzen, die halt wirklich terabyteweise Daten am Tag halt da reinschreiben und so.
Krass.
Ja. Oder Terabytes in der Stunde und so teilweise. Also die wirklich halt auf alle eine Cloudflare und was die Nodes hat, die alles mit dem Metrics machen, mit dem Zeug, wo es halt richtig um viel Daten geht. Wo du halt einfach mit Prometheus dann Probleme kriegst scheinbar. Ja. Und das ist halt irgendwie scheinbar aber noch ein bisschen ein durchdachterer Stack für das Ganze. Da gibt es so krasse, ich habe nicht so ein Video mal reingeschaut, aber in der Doku drin ist das eigentlich auch schon ziemlich geil dargestellt, das Konzept dahinter. Wie das Thanos so aufgebaut ist von die, wer da was wo hinschiebt und so. Ich hau jetzt nochmal den Link da zum Tutorial rein. Ja, da wird es dann schon relativ schnell, wenn man ein bisschen runterscrollt und sich die Diagramme dort anschaut mit den Sidecars und so weiter, schon relativ komplex, wer da was wo hinschiebt und uploadet und in die Storage und Block Storage und bla bla bla.
Ja, haben wir da gerade die ganzen Storage Provider angeschaut, Alter.
Ja, krass.
Okay.
Ja. Kennen halt alle Storage-Provider, was es so gibt, quasi aktuell mit Azure Blob und OpenStack, Shift, Swift und Tercent und Ceph und alles drei, alles halt.
Wahnsinn, ja.
Ja, kann man gleich mal natürlich auch richtig in noch tiefer einsteigen, aber ja, das ist wirklich immer wieder, wenn man so ein Feld halt eintaucht bei uns da, dann muss man sagen, okay, will man selber zum Spezialisten werden oder hat man mit dem Team, der da Spezialist ist oder wird, oder es ist echt jedes Mal wieder so ein Riesenfeld an Daten. Am Ende wird es am Anfang ist bei Kubernetes und bei Docker und immer und überall so gegangen natürlich. Wenn du ein bisschen beschäftigst mit einem, klickst, liest ein Tutorial und dann das andere und der verlinkt noch auf drei andere Open-Source-Projekte und im Endeffekt sind dann oft fünf Projekte für das gleiche Ding da, was die gleiche Aufgabe machen können halt. Du weißt nicht dann, was mit was am besten kann und was für welche eine Aufgabe hernimmst und das ist halt, ja.
Ja. Vor allem Dingen dann, gell, wie es dann in der laufenden Zeit halt im Betrieb halt dann ist, das ist halt, ich meine, aufgesetzt hast du das meistens dann eh schnell und das tut halt dann einmal eine Zeit wahrscheinlich. Aber ja, ist halt dann, wie sie sich im Laufe der Zeit verhält, weil ich glaube, ja, ich meine, das ist vielleicht der Punkt, der vielleicht ein bisschen dagegen spricht, dass man dann so business-spezifische Geschichten jetzt in Prometheus oder Grafana halt dann einbringt. Weißt du halt natürlich dann vor Retention da, wie du sagst, dann überlegen musst, ja, wo geht halt dann die Reise hin, gell?
Ja, eben, ja. Wenn du da Mengen an Daten da zusammenbringst,
halt einmal dann. Heißt, okay, muss die das aber ein halbes Jahr zurücksehen können, ja. Dann wird es auch schon wieder schwieriger, ja.
Also ich muss da immer sofort an das, denke ich, hau jetzt mal die landscapecncf.io rein nochmal, oder das PDF oder was da dann, aber wenn man sich das halt aufmacht, das ist halt einfach brutalst, das ist der Schlockern halt fast, ja. Da ganz unten ist eben der Bereich, zum Beispiel Observability, ja. und da stecken halt alle diese Begriffe und Projekte drinnen. Siehst du, bei Observability ist eben da drinnen Prometheus, OpenTelemetry, Thanos, Jäger, ja, hast halt die ganzen Kandidaten da, da ist halt nur Relic ganz klar drinnen und Datadog und was weiß ich. Aber du hast halt eine, so eine Menge von Projekten, Tools, ja, die teilweise dieselbe können oder teilweise überschneidende Sachen können oder mit all diesen Begriffen kommst du ständig in Berührung, wenn du irgendwie in Tutorials und How-To's liest, ja, und da musst du halt irgendwo mal deine Gruppe von Tools zusammensammeln halt. Ja. Und das ist schon heftig.
Ja. Ja, ich habe die Landscape-Seiten da verlinkt, das ist ja geil, da haben sie ja, okay. Mhm. Ha? Da kannst du dann quasi einfach weitergehen zu dem jeweiligen Projekt, gell?
Genau, ja, die haben alle verlinkt, ja. Siehst du halt auch, okay, was ist schon graduated, was ist noch in Incubating, ja, was sind noch so allgemein einfach nur gelistet, alles gibt's halt auch, ja. Ist echt Wahnsinn. Und jetzt, halbe Jahr, wenn du es aufmachst, ist halt, ja, gibt's halt wieder in jeder Kategorie sind neue.
Ja, ja.
Das ist so krass.
Ja. Ja.
Es wird nicht fad.
Nein.
Uns wird nicht fad. Ja, arg, jetzt haben wir eigentlich schon mit so knappe Themen, mit so Themenknappheit eine Stunde gefüllt, gell? Mit einem Thema eigentlich. Hätte ich mir jetzt nicht erwartet, aber cool, ja.
Dann mache ich gleich noch mit einem kleinen Thema weiter. Also, sagen wir es jetzt, oder?
Ja, ich glaube, es genügt.
Themenblock ist eh schon eine.
Ist eh schon eine.
Ist eh schon eine Stunde vorbei. Ja. Genau. Ja, Microsoft, die sind auch lustig unterwegs, wie immer. Die haben jetzt, ich weiß, ihr nehmt so kein Teams nicht her, wir nehmen es ja her. Microsoft Teams, kriegt er weiß. Ja, die haben jetzt angekündigt, dass quasi ihre Konnektoren ins Teams quasi retiren. Mhm. Ja, also wir haben ja, das verwenden wir ja sehr viel, dass wir bestimmte Stellen in die Applikationen drinnen haben, die halt direkt in irgendwelche Teams-Channels was einloggen.
Ja.
Also loggen. Nachrichten halt einschreiben, ja. Alerts, ja, bei ganz so kritische Sachen oder was der teilweise haben wir so eben in so in die besagten Jobs halt da drinnen, ja, weil teilweise hast du so Fehlerkonstellationen, wo du sagst, okay, wenn der Quartstopp jetzt nicht geht, das sollte jetzt wirklich irgendeiner sich das mal anschauen, was da hat und so. Für das nehmen wir halt Konnektoren und eigentlich auch sogar, wenn wir gerade über Grafana und so geredet haben, wir haben ein Grafana Alerting, zum Beispiel für Heap Usage von den Apps oder für die Load von den Systemen, ja, wo man dann auch als ein der, wie heißt das im Grafana? Wurscht. Einer dieser Konnektoren halt ist halt auch immer Teams dann, ja. Wo halt dann in bestimmte System Channels halt das eingeschrieben wird.
Ja.
Und da weiß man halt dann, okay, wenn da eine Meldung reinkommt, dann hat sie irgendwas. Dann schaut man halt lieber gleich mal nach. Ja. Ja. Und genau diese Konnektoren dann jetzt retiren. Und das haben sie angekündigt, lassen wir mal schauen, am 3. Juli, also ich poste jetzt da mal den Link dann rein in die Shownotes, am 3. Juli ist das reingekommen und quasi am 3. Juli haben sie veröffentlicht, dass ab 15. August kannst du keine neuen Konnektoren mehr anlegen, ja? Und ab 1. Oktober werden alle Konnektoren einfach aufhören zum Funktionieren.
Das ist ein knapper Zeitraum, ja.
Ist ein wenig, genau, ist ambitioniert, ja. Und dann gibt es eh gleich, wenn's, das ist ja so geil, da musst du mir dann die Kommentare unter dem
anschauen. Ja, geschaut, ja.
Ja, genau, wo einer schreibt so, also eh gleich der Erste schreibt so, Alter, was ist denn mit euch? Ihr gebt uns 3 Monate Zeit, wo zwei davon halt im Sommer und in der Peak-Holiday-Season halt sind.
Ja, so. Ja, ja.
Und ja, und es ist so schräg irgendwie, weil sie sagen, naja, wir trauen das eh nicht ganz ab, sondern ihr könnt ja eh quasi diese super Microsoft Workflows halt verwenden.
Mhm.
Ja, was irgendwie ganz ein schräge Ding ist, das ist quasi so, da kannst du quasi so Workflows halt zusammenklicken, ja. Also ich habe mir das jetzt noch nicht angeschaut, also keine Ahnung, kannst dann quasi, weil da geht es ja eigentlich, bis dato ist es ja um Webhooks gegangen, bei diesen Konnektoren, ne? Mhm. Dass du einfach sagen können, bei einem Channel im Microsoft Teams, hey, gib mir quasi, erzeug mir einen Incoming Webhook, dann hast du einfach nur eine URL gekriegt und auf die URL hast du dann deine Messages gepostet.
Ja.
Und jetzt sagen sie aber, das geht es nicht mehr quasi, ja, dieser Webhook, sondern du musst es irgendwie über dieses Workflow-Ding konfigurieren, wo ich mir jetzt auch zuerst einmal, wahrscheinlich einmal ausschauen müssen, okay, was heißt das jetzt, ja? Muss man da jetzt Workflows anlegen und dann habe ich trotzdem ein Webhook URL oder ja. Und diese Workflow-Ausführung, da zahlst du halt, ja, da brauchst du eine bestimmte Lizenz, dass du dieses Workflow-Features halt wieder hast, ja. Ja. Und ja,
ja, und der richtig Grund ist blöder Move. Dafür, ich habe irgendwo was gelesen in die Kommentare, von wegen der Vermuten, dass das auch wegen so ein, wegen diesem Digital Markets Act und so weiter irgendwie ist, dass sie quasi da nicht selber eine Produkte so bevorzugen dürfen oder irgendwas. Oder
ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie das bis dato oder überhaupt dann nur mehr begründet haben oder so.
Ja. Aber es ist wirklich, aber jetzt haben sie eh noch oben hingeschrieben. Das war, glaube ich, letztes Mal, wie es das postet, hast du noch nie drinnen. Da haben sie am 23.07. Nur ein Update gemacht, wo sie halt schreiben, wir extending the retirement timeline bis Dezember 2025, ja. Zumindest zu den bestehenden sozusagen, ja.
Ja, genau. Ja. Ich muss mir das mal anschauen, was das heißt mit dieser komischen Workflows-App, weil ich habe mir das schon mal angeschaut und ja, okay, geil, da gibt's halt dann irgendwie so, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, da kannst du irgendwie dann so, er ist ganz schräg irgendwie. Aber egal.
Mhm.
Ja.
Spannend. Ja.
Spannend.
Das ist, muss ich sagen, einer von mir schon immer nur von den Riesenvorteile eben auch beim Slack, dass du halt einfach wirklich diese Menge an Integrationen halt hast mit so vielen Systemen und es auch so easy ist, in Slack irgendwie selber was eigentlich zu posten von einer App außer und so weiter halt. Ja. Wir tun das auch sehr viel aus diversen Sachen eben bei uns in den Support-Channel oder in Executive und Sales und was die Sachen eigentlich schreiben halt einfach aus der Anwendung raus. Ja. Es geht super easy.
Ja, voll. Ja, wir haben dann ein bisschen diskutiert, was der, also da hat es jetzt bei uns, muss man auch schon sagen, ein bisschen einen Wildwuchs halt auch gegeben, was der, also wir haben ja teilweise schon viele Meldungen drin, die in Wirklichkeit jetzt in Teams eh keinen mehr interessieren.
Ja, ja.
Wo du eigentlich sogar in der, zumindest im Backend irgendwo eigentlich sogar so Notifications-Bereich brauchst. Wo du einfach dann auch organisatorisch festlegen musst, so, hey Leon, da ist jetzt irgendwer zuständig dafür, was da einer kommt, weißt, entweder vom Dev-Team oder, weiß ich nicht, irgendeiner so zwischen Dev und Product irgendwo, ja.
Ja.
Weil in Wirklichkeit des Teams, also ich weiß jetzt nicht, wie es im Slack ist, aber in Teams ist es ja so, wenn du Channels hast, wo dann relativ viel reinkommt oder so, du findest das dann teilweise nicht einmal nur. Ja,
dann wird der Channel auch irgendwann uninteressant für Normal-Usage sozusagen.
Genau.
Weil er dann reines Alerting- oder Monitoring-Channel irgendwie wird, weil immer nur die Tools einschreiben. Ja, genau.
Genau, voll.
Dann verschwinden sofort die normalen Nachrichten nach oben irgendwie alle immer.
Voll. Und dann kommt, weiß ich nicht, nach 3 Wochen kommt einmal einer daher und sagt, hey, wieso ist ein XYZ nicht gegangen?
Ja,
dann
genau.
Sagst du, ja, schauen wir mal in
Teams. Ja, ist weiter nicht gestanden, aber ja.
Findet man nicht mehr.
Ja, ja, genau.
Ist halt irgendwie, Suche in Teams. Also ja, da muss man jetzt wahrscheinlich, diese Workflows muss man sich anschauen, ob das überhaupt 1:1 austauschbar ist dann mit den Konnektoren. Und was da überhaupt dann noch Sinn macht, ja, müssen wir mal schauen.
Ja. Ja, da habe ich auch noch zum Development ein kleines Thema, was noch passt, glaube ich. Und zwar bin ich jetzt einmal zufällig die Wochen, weiß ich nicht, in Twitter oder irgendwo über softwarearchitektur.tv gestolpert.
Ah.
Ja. Das auch ein Podcast ist. Wo ich dann jetzt auch draufgekommen bin, den habe ich mir jetzt mal abonniert und noch keine Episode noch gehört, aber das ist was quasi, wo der Eberhard Wolf regelmäßig über Softwarearchitektur-Themen spricht, ja, auch im Livestream halt auf YouTube und Twitch mit verschiedenen Gästen und so und eben dann auch das als Podcast zur Verfügung stellt. Und da war die Wochen der Marco Emrich da, den kenne ich jetzt auch persönlich noch nicht, aber der hat über ein ganz interessantes Topic gesprochen, was mich gleich vorher angesprochen hat. Ja? Nämlich, die haben über Tidy First geredet. Und da habe ich mir jetzt auch gleich, das war mir auch neu, ein Buch bestellt oder kauft eben dann gleich online auch vom Kent Beck. Ja? das die Tidy First nennt. Das ist im Oktober erschienen, 2023. Das werde ich mir jetzt im Urlaub mitnehmen. Also meinem Kindle, am E-Reader, E-Book-Reader halt. Ja. Weil das irgendwie total meinen Nerv trifft gerade so. Ja. Was ich so bis jetzt eingeschmökert habe und auch in dem YouTube-Video ein bisschen mitgeschaut habe, wie der Livestream war. Da geht es halt darum, so quasi eben auch, ja, bestehende Codebases, lange alte Legacy oder Brown Code oder was ich weiß, das nennen, ja, in der täglichen, regelmäßigen Betreuung und Arbeit an neuen Sachen und Features und so weiter, aber auch mit quasi zu pflegen halt gleich. Ja, indem sie halt sagen, auch so wie man es beim Clean Code ein bisschen halt her da, eben mit dieser Ansatz, verlasse den Codeblock immer schöner, als wie du ihn vorgefunden hast, sozusagen. Ja, und mit kleinen tidy Aufgaben, mit, also, ja, zuerst einmal den Code so quasi zu säubern oder besser zu machen, bevor man dann auch die neuen Sachen angeht. Und nicht immer halt die riesen Refactorings quasi machen zu wollen und umzubauen müssen, die man eh dann oft nicht unterbringt, ja, sondern halt in kleinen Schritten und mit Kleinigkeiten auf Methodenebene und so weiter sogar eben Dinge stetig voranzubringen und zu verbessern. Mhm. Ja. Und der hat halt in dem Table of Contents da dann sehr viel so, ja, einzelne Konzepte und so weiter stellt er halt davor, wie Guard Clauses und Date Code und immer mit simplen kleinen Beispielen und so, wie er jetzt sagt, okay, das verbessert halt einfach, wenn man das in die Richtung umbaut, gleich jeden Code, den man halt vorfindet, der das noch nicht nach dem System halt macht. Mhm. Ja, und ja, das glaube ich, ist eine ganz coole Sache, weil ja, wir haben halt das bei uns allweil das Thema, dass natürlich das jahrelang oft schwierig war zu sagen, wir reden über Refactoring, ja, und das ist natürlich jetzt dann für den, wenn ich Features weiterbringen will und den Code voranbringen will für den Kunden, schwierig, ja, und von Richtung Project und Product halt einfach oft schwarz zum Vertreten und auch, vor allem dann, wenn halt einfach dann das lang dauert und aufwendig ist und Blockade einbringen in den ganzen Prozess, sonst der so läuft, ja, und dann am Ende vielleicht auch noch Fehler einstängen, ja, aber wenn ich das in einer Art und Weise mache, wo das einfach, ja, gut durchdacht, sauber ist in kleinen Dingen und unterstützt natürlich mit sämtlichen ja, Möglichkeiten, die du halt hast, das automatisiert zu testen und abzufangen und die Qualität einfach auch zu halten, dann glaube ich, ist das eine ganz gute Sache. Ja.
Mhm. Mhm. Ja. Okay, und da geht halt einfach wahrscheinlich dann den Weg, dass er sagt, okay, immer wenn du halt irgendwas angreifst,
ja,
so in die Richtung, tust du halt da in dem Umkreis dann
genau.
das herrichten.
Genau, mhm. Genau. Schaust halt auch eben wirklich diese, da gibt's wirklich ganz einfach ein paar Konzepte, die du halt immer schauen wirst, ob das halt zutrifft auf den Code, und wenn du das eben siehst, okay, dieses Konzept hält der Code nicht ein, dann schaue ich halt gleich, ob ich das jetzt sozusagen in dem Bereich gleich mit in die Richtung bringe oder verbessern kann einfach, bevor ich da jetzt richtig dann auch meine große Änderung oder das Ding mache, was ich halt eigentlich da suche sozusagen. Ja?
Okay.
Sodass du halt den stetig mit weiter verbesserst da. Ja.
Mhm.
Im Prinzip auch ein bisschen das Clean Code Thema halt, ja, was in dem Buch Clean Code gepredigt wird halt einfach auch, dass man viele so Dinge halt, Variablen, Namen und so weiter halt einfach auch eben von Anfang an Rücksicht nehmen muss und schauen sollte, dass das halt passt, ja, genau.
Ja, das sind ja mir heutzutage eigentlich eh schon gepriesen, ja, dass man so Tools halt wie IntelliJ oder von mir aus halt auch noch Eclipse haben,
ja,
wo du halt einfach dann die ganzen Refactoring-Geschichten einfach schon inkludiert hast, gell?
Genau.
Und wo zumindest zu Renamings und so oder generell also weiß ich nicht, neue Methoden einführen etc. du relativ schmerzbefreit machen kannst, genau. Ohne dass du, glaube ich, zusammenschierst.
Ich merke das jetzt eben auch, weil ich gerade eben, wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, aber dieses ganze Hibernate-6-Thema und Umbauen von Criteria und so weiter und Deprecations wegbringen und so weiter, das beschäftigt mich die letzten Wochen und so weiter immer mehr und mehr noch, und da musst halt echt wieder, muss ich immer wieder sagen, wie gut da jetzt auch mittlerweile die ganze, ja, IDEs einfach, oder eben gerade IntelliJ, weil ich halt hernehme, waren sind bei dem Refactoring, ja, das ist halt einfach schon was anderes wie vor 10 Jahren, auf jeden Fall, und vor 5 Jahren auch noch. Ja.
Ja,
du kannst dich da so, du klickst halt so viele Sachen nur noch und sagst halt, mach das und rename das oder adaptiere da dann das, das Interface quasi oder die Methodenparameter, bla bla, umrein und hin und her, da unterstützt dich schon übrigens so gut, da kann fast nichts mehr schief gehen.
Mhm.
Dann dazu noch eben mit ChatGPT auch noch oder Copilot halt viele Dinge auch noch mal zu verifizieren oder Vorschläge oder Anstöße zu geben und so weiter. Das hilft dann da schon extrem viel jetzt bei diesen Vorgängen, also so eben, wenn es da mal notwendige Pflegeeinheiten einlegen musst sozusagen.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, es ist ja da immer dann die Schwierigkeit, wo hört man auf? Weil es genau. Wo hörst du halt dann wieder auf, gell? Ja. Weil es ist halt dann oft, ja, wenn es dann ein bisschen, ja, es ist halt alles verwoben in ein großes Ganzes irgendwo.
Ja. Aber es ist halt so, wir haben schon jetzt die Erfahrung gemacht, dass wir haben jetzt dieses Ding mit den großen, viele Criterias, viele Queries angreifen, damit das halt alles kompatibel wird mit Hibernate 6, ja. Und dann halt
ja, einfach, da muss man mal durch einfach, ja.
Da muss man mal durch, aber man muss halt nicht auf einmal durch alles durch, ja. Man muss halt das auch, wir haben es jetzt wirklich halt angefangen, Block für Block, also quasi Entitätengruppe oder Entitäten für sich jeweils halt einfach das Repository oder die DAO und dann das nächste. Das einmal Pull-Request reviewen, das einmal testen, das einmal ausspielen in Production und dann das nächste. Ja? Und nicht alles auf einmal. Ja? Weil es dann hinten und vorne nicht weißt, wo soll ich anfangen und wo soll ich aufhören zum Testen und was muss ich mal so anschauen. Ja, und wirklich schauen, dass so abgegrenzte Dinge halt wie einfach dann in viel kleine mehrere Schritte aufbrechen, obwohl es halt eigentlich eh quer durch die Bank durch alles durchgeht. Am Ende dann. Ja. Aber halt nie den einen Big Bang alles umreißen. Ja. Und dann damit haben wir, muss ich schon sagen, auch mittlerweile so viel Tests, dass du halt einfach dann froh bist, dass einmal irgendwo vielleicht einmal einer fällt auch und dann merkst du halt, okay, es ist eigentlich echt alles irgendwie doch abdeckt und so. Wenn du irgendwo mal dann versehentlich doch was falsch machst oder was übersiehst. Ja.
Ja.
Das ist schon cool. Das Einzige, was mich halt wirklich jetzt immer mehr und mehr nervt noch, ist halt einfach, dass wir Tests in Groovy haben. Also wo ich vorher gesagt habe, okay, Groovy passt, wir werden es los, in die Tests passt es, in die Tests stört es mich nicht so, da ist es okay, ja. Aber jetzt bei dem Umbauen stört es mich da auch schon langsam in die Tests, weil halt die Tests auch nicht fehlen, so richtig beim Compilen, sondern erst, wenn du die Tests dann einmal alle ausführst. Ja, weil halt dann irgendein Interface von einer Methode oder einer DAO halt anders geworden ist oder so. Ja, und das der Test halt nicht checkt beim Compilen. Ja, das ist schon deppert. Also da bin ich dann schon fast so weit, dass ich sage, als nächstes nehme ich mir vor, dass ich die Spock-Tests auch alle umbaue quasi. Ja. So lässig wie es waren damals, aber du kannst das mit JUnit jetzt auch alles machen.
Ja, da hat sich ja in den letzten Jahren so viel Tage.
Ja.
Es ist halt, schwierig. Ich meine, diese ganze Groovy-Geschichte ist halt extremst praktisch gewesen, teilweise mit Tests, aber wir sind halt auch schon mal in Probleme gelaufen, was der dann mit, keine Ahnung, dann machst du halt irgendwelche Proxys, erzeugst halt aufgrund von Mockito oder von was auch immer, und dann macht aber Spock auch irgendwelche Proxys dazu.
Andere
Dann kennst du halt, dann hast du irgendein Problem und dann kennst du halt nicht mehr aus und weißt und nicht.
Dann wirst du irgendeinen Test, irgendein Neuer ist dabei, der hat jetzt seine ganzen Mock-Tests immer mit Mockito gemacht, irgendwann soll er mal einen anderen angreifen, der ist mit Spock gemacht, weiß halt nicht, wie das Mocking dort funktioniert.
Ja, also ich glaube, dann hast du vielleicht unterschiedliche Technologien und
genau.
so.
Genau. Das ist ein Scheiß. Also da bin ich wirklich mittlerweile so, okay, ich meine, ich hab nichts, also Groovy hat seinen Bereich sicherlich, ja, und ich mache voll viel so Dinge, wo jetzt gerade so, keine Ahnung, wo mir oft halt Leute dann sagen, okay, geil, wie hast du das so schnell hingebracht, da mache ich mir irgendein Groovy-Script in mein Scratch und tue irgendwelche Exports von da nach da hin konvertieren und das JSON nach da und so. Und sowas ist ja voll geil, weißt du, so ein Hack machen gar einmal. Aber in der Anwendung drinnen geht's mir halt wirklich mehr und mehr auf den Senkel, ja.
Ja, voll. Ich meine, diesen ganzen Test-Ding, was halt wir da jetzt, um nochmal zu dieser Hibernate-Migration da zu kommen, man braucht halt auch viel, wirklich dann blöderweise da viel Integrationstest oder viel Datenbank-Integrationstest, sage ich mal.
Ja.
Die halt auf die DB gängen, gell? Mhm. Da habe ich ein bisschen Angst gehabt damals, immer von dem abgesehen, dass ich noch nicht jetzt das auf Hibernate 6 ich habe es zwar damals gemacht, aber haben wir dann wieder quasi ein wenig auf Eis gelegt, weil es halt so Performance-Probleme dann gegeben hat, schon in die ersten Tests gleich.
Ja.
Aber da habe ich ein bisschen den Bammel gemacht, weil ich habe natürlich dann auch bei uns waren auch relativ viele Queries zum Umstellen, wegen was, auf jeden Fall war einiges zum Umstellen. Genau, und
da ist halt bei uns
bist wieder... Bist du halt froh, wenn du quasi da einen Testcontainer eingebunden hast, gell?
Ja.
Und da auf der richtigen DB dann auch noch deine Tests machen kannst.
Da ist bei uns halt jetzt auch wieder, das hat mich oft oder nervt mich nach wie vor oft, dass zum Beispiel dass wir extrem viel Integration-Tests einmal eine Phase lang gebaut haben, Ja,
das, dann ist wieder alles so langsam.
Dann ist wieder alles so langsam. Ja. Unsere Testlaufen von 20 Minuten, weißt du, was ich meine? Das ist halt voll nervig, auch bei den Builds. Ja. Aber auf der anderen Seite, für da helfen sie halt wieder voll.
Ja, ja,
weil das ich, so, ich sage mal, 80% oder 90% der Tests, die man vor, keine Ahnung, im Bereich von 2010 bis 2018 baut haben oder 2020 oder so, sind halt Integration-Tests gewesen. Mhm. Ja, da war fast alles Integration-Test. Das mit Mocking haben wir erst wirklich die letzten 2-3 Jahre oder so angefangen, so richtig Vollgas.
Ja, dass du einfach nur teilweise Klassen außer testest, halt, gell,
genau. So einzelne. Und diese alten Integration-Tests, das ist ja halt eine Riesenmenge, was wir da haben, und die helfen halt dort schon, ja, bei den ganzen Queries umbauen.
Ja, genau.
Ist halt alles vor.
Ja, nein, bin ich schon, wie weit ist da der Stand jetzt?
Also, ich bin eigentlich, sage ich mal, komplett durch bis auf die großen drei. großen vier. Okay. Die großen drei sind eben die Recording-Sachen, also alles, was Project Time, Working Time, Drive-Log angeht. Ja. Aber alles, was rundherum so ist, User, Clients, Gruppen, alles, was sie halt, die ganzen anderen Entitäten in unserer Anwendung sind, habe ich schon umgestellt. Ja. Okay. Also von den Klassen, also von den DAOs her, 80% oder 85, ja. Aber die drei großen sind halt noch nicht umgestellt, ja.
Ja. Und wie planst du das zum Ausholen?
Naja, die habe ich
jetzt da
immer wieder ausgeholt.
Ob sie es ja wirklich dann schrittweise auf Production
Genau, okay. Die sind jetzt auch schon auf Production, aber die sind jetzt quasi einfach natürlich nur mit alten Hibernate halt, ja. Aber halt mit neuen Criteria-Builder da, Queries sozusagen.
Ah, ja.
Nicht mehr mit Hibernate-Criteria.
Okay, also und die Hibernate 6, dass du dann wirklich auf Hibernate 6 gehst?
Was das geht dann erst am Ende, wenn ich halt alle Hibernate-Criteria weg habe.
Ah, ja.
Weil die sind
nicht
da kompiliert nicht mehr, ja.
Ja. Genau.
Ah, ja. Also zuerst einmal ist der Plan halt einfach jetzt, sage ich mal, bis Herbst, sage ich mal, Oktober-Timeline vielleicht oder so, dass ich halt wirklich keine Compile-Probleme mehr habe mit Hibernate 6, dass ich wirklich halt alles losgeworden bin, was es einfach dort nicht mehr gibt. Ja, die ganzen Criteria müssen nicht da weg.
Mhm. Ja. Ich sehe gerade, da gibt es ja jetzt mittlerweile quasi, die latest Stable ist ja schon 6.5.
Ja, ja.
Und in Development haben sie ja auch schon 7.
Ja. Okay. Ja, es ist ja echt so krass, wenn du schaust, sozusagen, ich habe das jetzt gerade mal vor kurzem an Bernhard dann auch geschrieben, weil wir so ein bisschen überlegt haben, wir haben dann auch gesehen, okay, wir wollen ein bisschen allein einbringen in das, wie man die ganzen Variablen oder bei den Criteria, wie wir das alles benennen. Also da gibt es immer den Criteria Builder und dann gibt es die Query. Und dann gibt es die Route oder den Path halt, weißt du? Und ob man das jetzt alles einfach CB für Query Builder, Criteria Builder nennen und QB für Query Builder oder so, ja. Oder ob man es wirklich Builder nennen und so weiter, ja. Das haben wir dann auch alles einmal gerade gezogen. Jetzt haben wir halt abgestimmt untereinander und haben gesagt, so machen wir das jetzt dann, ja. Und dann haben wir halt auch gesagt, okay, wie macht man das am schönsten mit den Predicates, ja? Weil wenn du dann so end und or und alles halt mehrere so hast, die dann auch dynamisch sind mit if, das ist null, dann gehört das nur in die Predicate dazu und sonst nicht. Da gibt's ja auch viele Varianten sozusagen. Und da kannst du auch leicht in Fehler einlaufen, wenn du das übersiehst, dass das mit end wieder dazu da musst und sonst überschreibst nämlich das bevorige Predicate, dann ist es quasi gar nicht mehr dabei. Das ist gefährlich, ja. Und dann habe ich mir ein bisschen auch einmal geschaut, ob es da nichts sozusagen gibt, wie das jetzt dann so generell auch ein Vorschlag gelöst wird, so State of the Art. Und dann habe ich halt auch gesehen, okay, in 6.3 Hibernate haben sie dann da jetzt auch, führen sie schon wieder was Neues ein. Das poste jetzt auch mal das Link gerne, das nennen sie halt dann Criteria Definition Utility. Ja, wo man halt so eigene Art und Weise wieder hat, um die Criterias für den Criteria Builder zu definieren. Ja. Du hast ja auch mal schon eine Zeit, haben wir auch schon geredet darüber, mit den Specifications gearbeitet. Ja.
Genau.
Die gibt es als Variante. Ja. Das habe ich jetzt auch noch den Link, das hast du schon reingehauen, die Specifications. Ja. Und dann, was ist das dritte gewesen, was wir da arbeiten oder in die ganzen Dinge ein bisschen nachschaut, in die Dokus. Dann gibt's von Spring Boot, habe ich auch noch nie gesehen, oder halt beziehungsweise vom Spring Data, dieses Query by Example.
Hast du das
schon mal gesehen? Habe ich nie gesehen vorher.
Ja, genau. Das,
wo du kannst so Example-Objekte mitgibst. Mit Werte, Person, mit First Name und so, und dann sagst, ich hätte gerne alle, die was so sind. Ja.
Ja.
Voll krass.
Ja.
Mhm. Aber da gibt es ja einfach so viele Möglichkeiten auch dann. Und ich habe schon ein bisschen gedacht, du kannst ja, wenn du jetzt, wir haben ja keine so JPA-Repositories bei uns jetzt drinnen, sondern nur alte DAOs halt, wo wirklich jede Query sozusagen händisch aufgebaut wird. Und bei den Repositories in JPA gibt es ja das mit den Interfaces, wo dann automatisch aus dem Methodennamen die Query abgeleitet wird und so. Ja. Und ich habe schon ein bisschen überlegt, dass der wie da hin ist, das erstrebenswert, brauche ich das? Oder auch die Variante, dass du damit Add Query und so weiter, die Queries oder drüber schreibst, wenn es andere spezielle sein sollen. Mir gefällt aber die Variante jetzt mit dem Criteria Builder im Endeffekt schon sehr gut, weil halt da sehr viel wirklich compile-checked ist. Mhm. Ja? Weil du nutzt ja, halt auch wirklich diese, was wir gemeinsam eingeführt haben, auch diese erzeugten, wie heißt denn, diese generierten Klassen aus dem JPA raus.
Diese Underscore-Klassen,
genau,
ja, vom JPA Model-Chain.
Ja, Model-Chain, genau. Das ist schon geil, weil du halt nur noch mit denen eigentlich arbeitest. Und der checkt jedes Attribut ab, ob das vom Typ passt für die Query. Wenn du über Relation drüber gehst, checkt er automatisch die Typen und so. Das ist schon cool im Endeffekt, die Queries dann, wenn es fertig in dem Criteria-Builder baut sind. Ja,
ja, voll. Ja. Mhm. Ja, darum war ich immer, also ich habe das da in dem Projekt eben dann auch mit die Specifications eingebaut, weil wir haben da auch DAOs gehabt halt.
Ja.
Und im Grunde war es halt so, was der, es hat ja in der DAO-Basisklasse, sage ich mal, schon Methoden, so generelle Methoden gegeben. So, weiß ich nicht, get by ID und lauter
ja,
so
ja,
Ding.
Ja.
Und da habe ich halt jetzt überall generelle Methoden eingegeben, so quasi get all, wo du aber dann eine Specification mitgibst. Ja.
Okay.
Und dann Entity Graph Builder. Und dann Offset und ein Page Size.
Mhm.
Zum Beispiel,
mhm.
Weißt?
Ja.
So dass man das ein bisschen noch, da gibt's ja eh in dem Spring Data gibt's ja quasi für die JPA Repositories so ein Interface, genau, das heißt JPA Specification Executor.
Mhm.
Und sobald du von dem Interface halt ableitest, hast du halt auch eigentlich so eine Find-All-Methode, wo du der Specification mitgeben kannst, ja, ja. Oder ja, so Varianten halt, ja, aber die gängen halt immer mit einem Specification-Parameter.
Mhm.
Ja, genau, und ich finde das eigentlich ganz nett, dass man dann nicht in jeder spezifischen DAO-Klasse dann so eigene Abfragemethoden dann wieder reintut mittlerweile. Ja, das hat sich bei uns ein wenig durchgesetzt, was der da hast zum Beispiel, was er sieht, sagen wir jetzt einmal ein User-DAO, ja.
Mhm.
Und dann hast du da, sagen wir, 37 irgendwelche Finder-Methoden, alles für einen spezifischen Fall,
weißt?
Ja. Und dann oft ist es halt dann so, dass dann einer, der irgendwie eine neue Funktionalität dazu baut oder so und halt dann eine Methode braucht, ja, der schaut halt dann in diese Methode so, gibt's halt da was? So, ja, die passt ja, ja, dann nehmen wir halt die her. So, ja, und dann übersiegt er irgendein Detail in der Query, ja, oder keine Ahnung, er weicht es dann auf und dann funktioniert es an der anderen Stelle nicht mehr und so.
Ja.
Wo ich mir schon oft gedacht habe, Alter, eigentlich, vielleicht ist das überhaupt das falsche Wiederverwendungslevel, weißt du? So, vielleicht magst du einfach wirklich nur ein paar so generelle Methoden haben und nur halt in Ausnahmefällen tust du halt in die DAOs dann so, ja, keine Ahnung, Methoden eine, die halt aber dann wirklich in viel mehr Konstellationen verwendet werden können,
mhm.
Und den Rest fackelt man wirklich einfach halt über die Specifications ab.
Mhm.
Irgendwie so.
Verstehe ich total, oder? So. Ja, das ist also was, das ist immer, wenn du das so sagst, das ist eigentlich eh voll krass, weil genau das entsteht nämlich. Da muss immer schauen, okay, wenn du in einer so beliebten Entität unterwegs bist, ist die DAO halt schon riesig, ja. Du musst einmal schauen, gibt's da schon irgendwas, was passen könnte für das, was ich eigentlich jetzt brauche, von der Abfrage her, ja. Und dann passiert so oft, ja, das passt fast, aber ich brauche halt nur den einen Parameter, dann baut er den dazu, macht irgendwie einen Fehler dabei oder so, ja.
Genau.
Ah, ja, es ist echt, ja, eigentlich, ja. Ist die Frage, ob es das überhaupt in dem Level so wiederverwenden sollst, aber ja.
Naja, voll. Voll. Und wir haben es jetzt bei den neuen Coachen eigentlich, oder ich habe es zumindest schon immer probiert, dass man halt, was der so Specification-Klassen halt hat für die jeweilige Entität. Also da gibt es halt zum Beispiel so User-Specification-Klasse.
Mhm.
Und da sind halt so kleine, wie soll man sagen, so einzelne Specifications drin, ja.
Mhm.
Zum Beispiel, wenn du jetzt alle Benutzer haben magst, die halt, keine Ahnung, was weiß ich, fällt mir jetzt nichts ein, eingeloggt sind, ja, seit einem bestimmten Datum X, ja,
mhm.
Dann gibt es halt eine Specification da drinnen dafür.
Ja.
Wenn du alle Benutzer haben magst, die sie bereits einmal überhaupt, weiß ich nicht, eingeloggt haben oder halt in einem bestimmten Zustand sind oder so, gibt es ja halt auch wieder Specification und die kannst du ja dann auch zusammenstöpseln, diese einzelnen Specifications mit End, mit Or oder irgendwas.
Mhm.
oder verneinen und so, ja. Keine Ahnung, aber es ist, ja, es ist nicht leicht.
Nein. Eben, und das Ding ist halt auch, ja, es lebt halt einfach mit der Zeit. Irgendwann kommst du wieder mal drauf, ja, eigentlich, da gab es jetzt schon die bessere Variante, wie man kann sich auch vorstellen, dass man die DAOs irgendwie zum Beispiel migriert in eine gewisse Richtung, dann auch wieder Schritt für Schritt, dass ich halt dann gewisse Dinge dann nicht mehr mache und dann halt einmal andere Systeme. Das ist halt einfach so, nach 15 Jahren jetzt, wie es beim Timer ist, muss man halt einmal sagen, okay, vielleicht ist doch die Variante dann gescheitert, die jetzt da seit 5 Jahren so gemacht wird, eigentlich in die meisten Projekte.
Ja, voll. Ja. Ja, sicher. Mhm. Das mit den Namen in den Methoden, das habe ich bei den Vorgängerkunden haben wir das auch probiert. Das funktioniert halt nur bei kleinen bis mittelgroßen Projekten, glaube ich.
Ja, dass das automatisch aus dem Namen die Query und so
abbleibt. Ja, ja, genau. Ja. Also oder nur bei ganz einfachen Abfragen.
Ja, ja.
Natürlich, ja. Genau. Ja.
So, und das so ist in die Hello World und so Sachen funktioniert das ganz gut in die Sample-Projekte.
Ja, genau.
Ganz so viel weiter kommst du nicht, ja.
Ja, genau. Das ist halt, also da haben wir auch viele Projekte gehabt, die halt dann wirklich über die Query oder teilweise sogar, da gibt's ja, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das eine eigene Annotation war oder ob das über die Query Annotation gegangen ist, die haben ja teilweise dann sogar schon Native Queries quasi da drauf gepappt auf den Methoden.
Ja.
Und dort halt, was der zum Beispiel eine CTE oder irgendwas gemacht.
Ja.
Da
gibt's dann auch noch die Variante, dass du dann nochmal ein Custom Repository halt auch machst, sozusagen dazu, gell? Wurde
ja,
halt ableitet, stimmt,
ja, das haben wir
dann halt wirklich wieder mit anderen Methoden und andere spezielle Queries bauen kannst, native oder mit
Kultur wieder und so. Ja, weißt du, und das ist, ja, das war ja dann auch so damals in dem Spring Data, ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr das Spring Data JP verwendet, aber die haben halt im Endeffekt dann gesagt, die Spring Data Leute, naja, eigentlich magst du nicht, dass du quasi in so ein Repository, das soll ja Technologie agnostisch sein.
Genau, ja.
Also du magst ja nicht durchliegen, dass du da JP verwendest, ja. Ja, stimmt schon, aber halt, wenn du dann im Code arbeitest, dann musst du halt teilweise mal irgendwie Flash oder so machen oder Clear.
Ja.
Weißt du, und dann hast du halt nur das Repository in der Hand und dann haben halt wir auch, dann sind wir halt hergegangen, haben eigene Unterklassen gemacht vom Repository, wo du halt dann so Methoden wie Flash, Clear und so drinnen gehabt hast wieder. Weil es halt einfach teilweise sinnvoll war, ja. Ist zwar natürlich architektonisch quasi nicht so schön, aber man geht halt dann eher selten auf andere Technologien, ne? Sage ich mal. Aber ja.
Ja. Mega Topic, ja. Du hast mir da auch ein bisschen gerade noch nicht so ganz sicher sein, was wir auf jeden Fall angreifen müssen, dann jetzt mit dem Hibernate-Thema. Wir haben bei der früher den Fehler gemacht, finde ich, dass man zum Beispiel so gerade so in teilweise im Controller-Lay, im Web sozusagen, schon Order, also Hibernate-Order-Sachen zusammengebaut haben, die wir dann abgegeben haben. Weißt du, damit du quasi, weil du hast ja oft den Fall, das muss ich jetzt auch schon auch, wie das State of the Art im Moment so gemacht wird bei so Spring-Anwendungen, dass du halt in der im UI umsortierbar vom User Spalten hast in einer Tabelle oder so. Und jetzt klickt der halt da wo und will es jetzt nach Lastname sortieren, ja. Und jetzt musst du quasi nach unten schicken, eben, ja, sortier es nach Lastname in der DAO. Ja. Und ich habe gesehen, jetzt es gibt ja im Spring Data sozusagen, jetzt auch, wie sagen, agnostisch, nicht auf JP bezogen oder halb etwas, eigene so, Pagination-Klassen und eben, wo die Order auch drinsteckt und so, ja.
Genau.
Aber eben solche, die musst du halt dann wahrscheinlich verwenden, wenn du halt sozusagen keinen Hibernate-Code mehr im Web-Controller-Layer halt haben willst, sozusagen, weil sonst hast du da Import-Hibernate-Order, ja. Das ist halt auch ein Scheiß.
Ja, genau.
Und noch geiler ist auch, teilweise haben wir dann Tabellen angezeigt, die halt auch umsortierbar sind, wo aber die Ergebnisse aus einer sehr komplexen Query kommen, wo du dann teilweise Punkt, T Punkt, irgendwas, also die Alias drinnen stehen hast, damit das zur Query passt. Weißt du, ich meine, dass du sagst, Ordner auf T Punkt Name. Dann in der Query auch mit Alias T Punkt drinnen sein, weil sonst gibt es das ja nicht. Ja? Das kannst du dich nicht einfach umbauen in einem Criteria Builder. Weil der halt dann anders irgendein Alias für das verwendet vielleicht oder so. Du musst dir Rücksicht nehmen auf das, was im View eigentlich für die Sort Order verwendet wird. Ja, das wirst du halt auch nicht natürlich. Ja. Also das sind so Altlasten, die man halt da jetzt dann einmal aufräumen muss sozusagen. Ja.
Das haben wir auch, weißt du, jetzt gerade gesagt, Ordering und Listen und so, das haben wir auch. Letzte Woche ist mir da ein Problem aufgefallen. Wir haben nämlich auch so eine ganz so eine prominente View-Listen oder Data Grid, sage ich jetzt einmal, wo wir eine Entity darstellen. Und da haben wir das auch kundenorientiert, wie man halt ist, so gemacht, dass quasi sich der Kunde die Spalten auch zusammenklicken kann, oder der Benutzer sich die Spalten zusammenklicken kann, weißt du? Und dann halt auch bei alle Spalten die Sortorder und so machen kann. Nur das haben wir jetzt draufgekommen, dass das eigentlich teilweise nicht einmal so geil ist, weil halt teilweise bei der Postgres nicht der Query Optimizer, egal, aber das Ding, was halt die Query sozusagen bewertet.
Ach so, ja.
Ja, halt dann teilweise falsche Indizes hernimmt bei bestimmten Spaltenselektionen.
Okay, ja, ja. Und du willst eigentlich, dass das zu den Indizes passt halt einfach, ja.
Ja, genau. Mhm. Dann muss man jetzt mal schauen, wie man das überhaupt löst.
Ja.
Ein paar so stark gewachsene Tabellen, was der da ist, dann auch wenn du quasi auf der Sortierspalte du einen Index hast, ist der eigentlich langsamer als wie andere Indizes, die auch passen würden.
Okay, ja.
Weißt,
also weil das schneller, kleiner bringt, so quasi halt einfach.
Ja, genau. Andere oft Wege. Haben wir quasi eine zeitliche Filterung drauf auf die Entität plus das Sortiermerkmal. Und jetzt ist es aber so, dass der Postgres, das ist eigentlich eher ein bekanntes Problem oder bekannte, weiß ich nicht,
Shortcoming
für einen, der nimmt halt dann quasi immer den Index, der auf das Order bei, auf die Order bei Spalten definiert ist.
Okay.
Muss aber dann im Grunde den ganzen Index durchlaufen, ja, ist ein wenig schwierig. Obwohl eigentlich der zeitliche Index viel besser passen wird und viel mehr einschränken würde.
Ja.
Ja.
Also, kenne ich auch so Themen alles auf jeden Fall, ja. Wenn dann irgendwie wo plötzlich neue Queries oder neue Order-Möglichkeiten dazukommen und ja, das nicht bedacht wird, sozusagen, dann bei den Indizes, ja.
Genau. Ja, oder was, wenn die Tabellen halt einfach wachsen im Laufe der Zeit so oder schnell wachsen sind oder so, dann hast du halt lang kein Problem und auf einmal da poppt diese Query irgendwo auf. Ja. Naja.
Ja. Ja.
Gut, für das, dass wir keine Themen gehabt haben.
Wenn wir jetzt dann einmal eingestiegen in unsere Daily-Business-Themen, gell, dann kann man stundenlang reden.
Das stimmt, ja. Ja, ich weiß, ist mir wirklich gar nicht so sicher, weil eben, wie gesagt, ich war schon vorige Wochen auf Urlaub, bin eigentlich, habe so nicht recht viel da, genau, und die Wochen war eigentlich auch, ja, habe ich auch viel andere Themen gehabt, wo jetzt nicht so viele neue Sachen dahergekommen sind, aber man findet es
ja
immer.
Kein Problem, aber ja.
Ja, voll.
Ja, ich weiß auch nicht, ob man die Kleinigkeiten, was du da mehr so außerhalb vom Development
Ach so, auf Listen nein, hast, die können wir auf nächstes
Mal schieben. Nächstes Mal auch schieben, genau.
Sind eh noch in Evaluierung.
Ja, sehr gut. Ja, dann glaube ich, ist das jetzt super gewesen für die letzte Episode im vorm Urlaub, sozusagen vorm Sommerpause. Ja. Sehr, sehr Development-lastig und technisch, aber ja. Ich glaube, das ist auch, also mir selber persönlich, und wir machen den Podcast hauptsächlich für uns,
genau.
Tut sowas immer sehr gut, da so uns ein bisschen abzustimmen und weil wir halt einfach da ja doch im sehr ähnlichen Themenumfeld unterwegs sind und uns da gegenseitig, glaube ich, ganz gut. Einfach nur, das ist oft nur so, wenn man die Bestärkung kriegt, dass man eh auf dem richtigen Dampfer ist, so, wenn es nur um das geht, ja.
Ja, und das ist witzigerweise, passt oft. Also wir haben interessanterweise, obwohl das quasi nie ausgemacht ist, logischerweise, vor allem eigentlich haben wir oft eigentlich dieselben Themenfelder. Ja.
Genau. Unabhängig aber einfach immer so beide, so am Zahn der Zeit sind einfach, gell.
Ja, aber, ja genau.
Bleeding Edge. End of the Art und Bleeding
Edge. Ja, genau.
Genau. Na passt, du, dann wünschen wir da auf jeden Fall unseren Hörern trotzdem auch, aber wir müssen nur für uns machen, nein, aber unseren Hörern einen schönen Sommer, restliche Urlaubszeit noch und so, ja, und uns selber auch, also dir, deiner Familie auch, schönen Urlaub noch, einen schönen Sommer und genau, dann tun wir da in alter Frische im Herbst wieder weiter.
Ja, genau, und wir haben ja einen, aber das ist ja alles nur komplett geheim, wir haben ja einen kleinen Ideeausflug.
Haben
wir. August,
genau, da können wir
auch. Wo wir dann natürlich auch
ein Podcast erzählen können. Nach der Urlaubspause was erzählen drüber, ja.
Eben, genau. Passt gut.
Ganz geheim, ja. Das passt gut, ja. Passt. Also dann, schönen Abend und gute Woche.
Ja, danke. Ja, bis dann.
Ciao.